Ein letztes Mal Hand aufs Herz in dieser Saison. Der offizielle Podcast der Liqui Moly Handball Bundesliga, der mit Abstand stärksten Handballliga der Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, das war eine richtig starke Saison. Männerbundesliga zum Beispiel, Hochspannung in allen Tabellenbereichen, fast bis zum letzten Spieltag. International haben die deutschen Clubs top performt. Okay, leider hat es nicht geklappt mit dem Champions-League-Sieg jetzt am vergangenen Wochenende in Köln, aber wir dürfen nicht vergessen, rein deutsches Finale, EHF European League und zwei deutsche Teams überhaupt mit dabei beim Champions-League-Final Four. Und die Frauen der SG BBM Bietigheim haben was geschafft, was es noch gar nicht gab. Deutsches Frauenteam im Champions-League-Finale. Dazu kommt, beide deutsche Nationalmannschaften, Männer und Frauen, haben sich qualifiziert für die Olympischen Spiele kommenden Sommer in Paris. Ich finde, das alles, Gesamtbilanz, ist echt bemerkenswert, ist richtig gut. Und wie das so immer ist, Saisonende ist auch die Zeit der Abschiede. Und in diesem Sommer, da sagen drei absolute Legenden, Helden, Superstars unserer Sportart adieu. Nikola Karabatic, Mikkel Hansen und natürlich auch Uwe Gensheimer. Ja, wer hat's mitverfolgt? Donnerstag vor einer Woche, letztes Spiel der Löwen in der SAP Arena, der große Abschied von Uwe. Meine Güte, war das emotional. Und da haben wir gesagt, logisch, jetzt müssen wir unbedingt nochmal mit Uwe sprechen bei Hand aufs Herz. Er ist zum zweiten Mal zu Gast nach 2019. Das ist schon 5 Jahre her, war damals direkt nach seiner Rückkehr aus Paris. Genug Grund, genug Zeit ist vergangen, da nochmal drauf zu gucken auf diese letzten 5 Jahre. Wir haben natürlich nochmal über diesen für ihn unglaublich intensiven Abschied gesprochen. Wir haben nach vorne geguckt. Er ist ja ab der kommenden Saison sportlicher Leiter bei den Rhein-Neckar-Löwen. Wir haben Richtung Olympia geguckt. Er als ehemaliger Kapitän der deutschen Männernationalmannschaft. Das war auch hochinteressant, wie er da jetzt hinguckt. Und ja klar, wir haben auch nochmal die sportliche Aktualität beleuchtet. Wie es der Zufall so wollte, Uwe war nämlich in der Halle vor Ort am vergangenen Wochenende in Köln. Und so konnten wir auch nochmal in aller Ausführlichkeit und Ruhe über das Champions League Final Four sprechen. Viele Themen und ja, viel Vergnügen. Das kann ich schon mal versprechen. Hand aufs Herz, Nummer 113 mit Uwe Gensheimer. Ja, da sitzt er also nach bewegten Tagen. Uwe, herzlich willkommen erstmal bei Hand aufs Herz. Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns in diesen ja, aufregenden Tagen.
Schön, dass ich nochmal da sein darf. Danke.
Zum zweiten Mal nach 2019. Das ist, ich hoffe, das kannst du so werten. Ja, das ist nur für die ganz Besonderen.
Ist eine große Gäste. Ehre.
Eine riesengroße Ehre.
Genau so sehe ich es auch.
Also wir sind hier auf der wunderbaren Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Löwen. Und ein paar Tage ist dein Abschied jetzt her. Donnerstag vor einer Woche. Man hat dir angemerkt, ja, schon in den Tagen davor und komplett drumherum, dass dir das echt nahe ging. Wie geht's dir denn heute so?
Ja, sehr gut, aber so viel Zeit, um das Ganze zu verarbeiten, war jetzt noch nicht da, wenn ich ehrlich bin. Aber du hast angesprochen, es war für mich auch die Tage davor schon oder die letzte Woche zu dem Magdeburg-Spiel hin sehr emotional. Ich hatte donnerstags war das Spiel gegen Magdeburg, dienstags hatten wir noch einen Podcast aufgenommen mit den Rhein-Neckar-Löwen, mit 50 geladenen Gästen auch aus dem Fanclub-Kreis. Mhm. Bei mir im Cornelienhof im Restaurant und ich bin irgendwann abends um 11:30 heimgekommen und hatte echt Probleme einzuschlafen und war dann nochmal 3 Stunden wach und mir ist alles Mögliche durch den Kopf gegangen. Dann kam Mittwoch, bei dem die Geschäftsstelle oder mich nochmal einberufen hat, nochmal unter dem Vorwand nochmal ein paar Bilder in der leeren SAP-Arena zu machen. Und dann komme ich dort an und dann sagen sie hier, setz dich da in die Loge, machen das Licht aus und zeigen mir einen 30-minütigen Film, einen Abspann meiner Karriere inklusive Jugendbilder, Videosequenzen. Meine Mutter hat noch was gesagt, viele, viele Wegbegleiter über die 20 Jahre hinweg haben noch gesprochen und das war sehr emotional, da war ich schon ständig unter Tränen. Und dann der Tag vom letzten Spiel geht ja durch den Kopf, das letzte Mal in die Arena fahren, das letzte Mal in die Kabine zum Umziehen, zum Tapen, zum Warm-up raus und da hatte ich schon Gänsehaut, als ich rausgelaufen bin und den Empfang vom Publikum gespürt habe. Und es war ja auch bis kurz vorher noch nicht jetzt so öffentlich klar, dass ich nochmal auflaufen werde. Das hat sich dann ja die Tage davor noch entschieden, dass es funktioniert und hinhaut, was ja mein großes Ziel war,
Ja.
mich nochmal auf der Platte zu verabschieden. Und dann, gut, klammern wir mal das Spielergebnis aus, gegen SCM.
Das war das Unwichtigste an diesem Tag.
Ja, und dann die Verabschiedung war Emotion pur, schon allein dann einlaufen mit meinem Sohn war was Besonderes, und dann die Verabschiedung war wirklich rundum gelungen und zwar sehr, sehr emotional, aber auch emotional wunderschön, mit noch einer kleinen Afterparty, und es war wirklich toll.
Ja, ich hörte davon, von dieser Afterparty. Ich wollte auf deinen Abschied im zweiten Teil noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen. Nur ganz kurz jetzt zum Einstieg. Du hast mir gesagt, es hätten sich unglaublich viele Leute bei dir gemeldet. Welches Feedback oder welche Nachricht war für dich die überraschendste oder die schönste, wie auch immer?
Naja, das Schönste ist auch die Wertschätzung von ganz vielen Akteuren der Handballwelt, ob das jetzt gegnerische Trainer waren, aktuelle Spieler waren, Fans waren, die mir geschrieben haben, dass sie ja durch mich zum Handball gekommen sind und ich eine große Inspirationsquelle war. Und das war für mich jetzt im Nachgang auch vielleicht viel mehr wert als jeder Titel, wenn man eine Generation von Handballspielern so beeinflusst hat.
War irgendeiner mit dabei, wo du dachtest, hey, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich von dem was kriege, eine Würdigung oder eine schöne Nachricht?
Boah, es ist jetzt schwierig, da irgendwas rauszuheben, irgendjemand Besonderen rauszuheben, aber es war zum Beispiel Kiko Costa, der ja, keine Ahnung, 20 Jahre jünger ist als ich, der.
Sporting Lissabon.
Genau, der mir geschrieben hat, den habe ich jetzt auch nochmal beim Final Four Wochenende getroffen. Und ja, es zeigt einfach, manche, die vielleicht noch gar nicht auf der Welt waren, als ich begonnen habe, Handball zu spielen. Und das ist schon ein Riesenkompliment, wenn man so viele Leute beeinflusst hat.
Kiko ist der Ältere. Du hast angefangen 2003. Das könnte gerade so hinkommen mit seinem Geburtsjahr. Ich weiß nicht, ist er 20,
Ich glaube, er ist
21?
19
Oder
sogar.
vielleicht ist er
Ja,
erst
ja,
19, also gut.
ja.
Sensationell. Ja, vielleicht einer der ganz großen Stars der Zukunft. Uwe, wie es bei uns gute alte Sitte ist, bei Hand aufs Herz, wollen wir natürlich schon auch zunächst auf die Aktualität im Handball gucken. Champions League Final Four am vergangenen Wochenende. Wir haben den Dienstag nach dem Champions League Final Four. Wie schön, dass du auch vor Ort warst. Da können wir ein bisschen
Ja.
quatschen. Grundsätzlich, wie fandest du es, das Wochenende in Köln?
Grundsätzlich wieder ein überragendes Event. Ich glaube, es hat sich so extrem etabliert, dass sich da die ganze Handballwelt trifft an diesem Wochenende in Köln. Angefangen von vielen Spielern, von der Trainerszene, natürlich auch alle Berater, die sich da tummeln. Und ganz, ganz, ich war überrascht, wie viele Handballverbände auch mittlerweile dort in dem Logenrundgang eigene Logen gebucht haben für das Wochenende. Und da trifft sich einfach die ganze Handballwelt und schaut auf das, ja, wirklich das höchste Niveau, was es in unserer Sportart gibt. Und das Drumherum spiegelt das auch wider, was für ein großes Event das geworden ist über die Jahre hinweg. Mein ehemaliger Zimmerkollege hier bei den Rhein-Neckar Löwen, David Slezak, ist da ja auch führend mit dabei über die letzten
Bei der
Jahre
EHF,
gewesen,
ja.
bei der EHF Marketing Gesellschaft das Event nach vorne zu treiben und auch die ganze Szenerie um die Lanxess Arena mit der Fanzone. Und als Handballfan ist es natürlich was Riesiges. Da wird viel geboten. Und was ich immer wunderschön finde, ist, dass alle Fans der gegnerischen Mannschaften miteinander da das Handballfest feiern. Es ist schon das Leuchtturm-Event auf unserer Ebene.
Muss ich übrigens ganz kurz deinen Kaffee loben, tadellos.
Den Kaffee, ich kann nichts für die Bohnen. Ich habe ihn sehr, sehr schön angerichtet. Ist eine spezielle Mischung.
In einer wunderschönen
Ein
Rhein-Neckar-Löwen-Tasse.
langer Kaffee und noch ein Espresso draufgesetzt für dich, weil du mir so müde aussahst.
Ehrlich, oder? Aber jetzt komme ich so langsam in Fahrt. Uwe, perfekt. Was hat dich sportlich am meisten begeistert am vergangenen Wochenende in Köln? Oder auch irgendwas Überraschendes mit dabei gewesen?
Ja, ein bisschen überraschend, wenn man auch den SC Magdeburg gesehen hat, wie sie durch die Liga gegangen sind und dann gesehen hat, dass Aalborg ja mit einer offensiven Deckungsvariante, natürlich muss man dazu sagen, auch mit einer Linie der beiden Schiedsrichterinnen, die wir aus Deutschland nicht ganz so kennen, auf europäischer Ebene wurde da schon ein bisschen mehr laufen gelassen und gab es für manche Aktionen keine Zeitstrafen oder einen 7 Meter, wie es vielleicht in der Bundesliga der Fall ist. Aber so haben sie es wirklich geschafft, dem großen SCM, und ich glaube, alle hätten das vorher unterschrieben, dass Magdeburg da jetzt als Favorit in dieses Wochenende geht, im Halbfinale zu schlagen. Das war eine starke Leistung, trotz aller Härte auch eine überragende Beinarbeit in der Deckung von
Ich
Aalborg.
finde einen ganz interessanten Punkt ganz kurz eingehakt. Fandest du es gut, die Linie der Schiedsrichterin? Weißt du, man hat ja schon den Eindruck, gerade auch in der Bundesliga, dass einige fast verzweifelt schon sind mit der Art und Weise des Spiels des SC Magdeburg, dieses überragende 1-1. Und wie sagt Kretschmer immer so schön, dann gibt es entweder Tor, 7 Meter und im schlimmsten Fall Freiwurf. Hast du ja gerade gesagt, die haben da eine etwas großzügigere Linie walten lassen. Die Schiedsrichterin, fandst du es gut so, wie sie es gemacht haben?
Ja, weil sie die Linie von Anfang an des Spiels beibehalten haben. Und es ist ja immer ein Punkt als Spieler, dass man sich auf eine gewisse Linie einstellen kann. In dem Fall war es natürlich zum Leid des SCM, dass es so durchgezogen wurde. Aber ich fand es generell gut, weil sie sich nicht groß eingemischt haben ins Spielergebnis.
Okay, und ja klar, also der SCM war für die meisten Favorit. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, ich war fast ein bisschen überrascht, wie klein man an manchen Stellen die Chancen von Aalborg gesehen hat vor diesem Final Four, weil, jetzt mal nominell betrachtet, das ist ja trotzdem eine Top-Mannschaft. Ja?
Es ist eine
Und
Top-Mannschaft.
Landin hat ja dann tatsächlich gespielt. Das war
Ja,
ja auch nicht
ja.
ganz sicher, war ja angeschlagen.
Naja, klar hast du die Topstars mit Landin und Hansen bei Aalborg drin, aber trotzdem haben sie ja über weite Strecken mit Hoxha, Vla und Arnoldsen gespielt, und das ist ja
Sensationell.
schon ein ziemlich junger Rückraum, der jetzt auf dieser Ebene noch nicht so erfahren
Nimmt
ist.
es kein Ende? Also in Dänemark.
Ja, Arnoldsen ist
Immer neue
für mich
Hochtalentierte.
der nächste Topstar, der da kommt. Nicht nur von der Stärke im 1 gegen 1, sondern wenn man genauer hingeschaut hat, vor allem auch mit der offensiven Deckung, das Gefühl zu haben, wann er wo hilft und in welchen Räumen er dann zuschiebt, das ist schon eine herausragende Qualität in diesem Alter.
Jetzt haben wir schon gesprochen über dieses erste Halbfinale, den knappen Sieg von Aalborg gegen Magdeburg. Zweite Halbfinale war wesentlich deutlicher. Barcelona hat die Kieler fast aus der Halle gefegt. Hast du das in irgendeiner Art und Weise so kommen sehen, so deutlich?
Zunächst zum THW. Ich glaube, man hat gesehen, dass die Jungs mit allem, was sie hatten, wollten und gekämpft haben, aber dass der Saisonverlauf dann auch schon ein bisschen spürbar war, dass das weniger Handballspielen ist, sondern mehr verkrampft war und da viele Aktionen nicht so gepasst haben. Und das hat was mit Selbstvertrauen zu tun und mit einer Sicherheit, die der THW in diesem Jahr nicht so hatte, wie man das gewohnt ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es gab trotzdem auch ein paar Situationen in der ersten Halbzeit, in der Barcelona auch ein paar technische Fehler drin hatte, auch jetzt in der Überzahl nicht immer so gut agiert hat. Aber der THW konnte es nicht nutzen. Und dann war er da auch noch ein Emil Nielsen, der dann noch etliche freie Bälle gehalten hat. Und dann war es für den THW nicht machbar.
Enttäuschend aus deiner Sicht?
Ja,
Also
ne,
das
ich habe ja.
Auftreten des THW meine ich.
Ja, ich habe ja die Jungs waren dann noch im Hotel getroffen, auch am Sonntagvormittag, und die waren alle mega enttäuscht, weil sie sich da logischerweise mehr ausgerechnet haben und dann auch am Sonntag nochmal im Spiel um Platz 3 ein anderes Gesicht gezeigt
Ja,
haben
und den SCM geschlagen
und
haben.
anders aufgetreten sind, und das haben sie sich logischerweise fürs Halbfinale schon erhofft. Aber nochmal, ich weiß, wie es sich anfühlt, in so einer Situation zu sein, wenn über eine Saison hinweg nicht alles so läuft, wie man sich das vorstellt, dann fehlt da ein gewisses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein.
Dieses Spiel um Platz 3, das, wie gesagt, der THW gegen Magdeburg gewonnen hat, war es für Kiel wichtiger als für den SCM, da nochmal ein anderes Gesicht zu zeigen mit der ganzen Gemengelage im Gepäck, die du gerade schon angerissen hast?
Ja, ich glaube, zunächst ist es für beide Mannschaften brutal schwierig, sich dann nochmal zu motivieren, aber beide Teams haben es überragend hinbekommen. Die sind ja am Anfang, war da ein Tempo drin in dem Spiel um Platz 3. Das war ja unmenschlich für die Situation, in der beide Mannschaften waren. Sich dann nochmal aufzuraffen und ja, auch für die Zuschauer und für das eigene Gefühl, da nochmal einen Sieg zu holen. Und ja, ich glaube, für den THW war es in der Situation mit diesem Saisonverlauf wichtiger, nochmal einen guten Abschluss zu haben.
Wie sehr schmälert das aus deiner Sicht den Gesamteindruck dieser Saison, also dieser alles in allem ja überragenden Saison des SC Magdeburg, ja, mit deutscher Meisterschaft, mit Pokalsieg, mit Super Globe? Schmälert das die Saison überhaupt?
Für mich von außen betrachtet nicht, aber ich kenne ja die handelnden Akteure dort und
Hast du Benno noch gesehen?
weiß, wie er dann drauf ist und wie er sich auch hinterfragt nach so einem Halbfinale. Da gehen dem mit Sicherheit tausend Gedanken durch den
Ja,
Kopf, was er hätte noch
mit
anders machen
Sicherheit.
können und ändern können und vielleicht gegen die offensive Variante mal 7 gegen 6 früher oder wie auch immer. Aber was der SCM gespielt hat, ist ja herausragend über die Saison hinweg und ich hoffe, dass Sie das trotzdem auch so sehen.
Ja.
Und an einem Wochenende in Köln,
Ja, das ist halt genau der
also ganz
Punkt.
ehrlich,
Das wollte ich sagen. So, also wie oft haben wir das jetzt miterlebt, ja? Und also Aalborg ist ja jetzt nun wahrhaftig keine Gurkentruppe oder irgendwas dergleichen. So, und dann kann so ein Spiel zustande kommen. Ja? Finale? Sag mal, ich habe ja schon Barcelona auch mit der Menge an Titeln, die sie mittlerweile geholt haben. 12 sind es mittlerweile auf dieser höchsten Ebene. Bisschen habe ich schon an den Quervergleich zu Real Madrid im Fußball gedacht. Ja? Irgendwie, auch wenn es knapp war, ja? Aber sie strahlen dann für mich zumindest schon was ganz Besonderes immer wieder aus, in diesen alles entscheidenden Momenten, in diesen alles entscheidenden Spielen. Kannst du den Quervergleich mitgehen einigermaßen?
Ja, ich weiß, was du meinst. Und es ist wirklich erstaunlich zu sehen, dass sie es dann immer schaffen, so auf den Punkt dann da zu sein. Und auch in kritischen Situationen, die es auch in dem Finalspiel auf jeden Fall gab, als Favorit meiner Meinung nach da reinzugehen. Und dann trotz allen kritischen Situationen, die es zweifelsohne gab, weiter ruhig zu bleiben und dann am Ende, ja, vielleicht auch bisschen das Quäntchen Glück noch für sich zu haben, aber sie haben auf jeden Fall die Basics, die immer da sein müssen, sind immer da bei Barcelona.
Das sind welche?
Das ist mit Überzeugung in die zweite Welle, ins Tempospiel zu gehen, nicht lang drüber nachzudenken, wenn man ein Tor kassiert hat, sondern weiter direkt in die nächste Aktion zu gehen und keine negative Aktion wirken zu lassen für sich. Und das haben sie überragend hinbekommen. Und dann hast du trotzdem, ich habe gesagt, früher hast du bei Barcelona nur fertige Spieler gesehen. Jetzt kommt dann Peter Chicuça rein, 19-Jähriger, der auch eine wichtige Rolle hat in so einem Team.
Unglaublich interessant, auch was er in entscheidenden Momenten für eine Spielzeit bekommen hat. Ich habe in der Saison früh schon ein paar Mal den FC Barcelona kommentiert und bin das erste Mal quasi auf ihn gestoßen, habe mich mit ihm beschäftigt, habe dann auch mit Roy Sanchez lange telefoniert am Anfang der Saison, der jetzt wieder in Spanien ist, ehemaliger Stuttgarter Trainer, und er hat mir viel erzählt über den Kern. Da war mir dann schon klar, der hat mir damals gesagt, du, das ist für ihn, was Nachwuchsspieler betrifft, das eine Talentstufe mit den Costas. Ja, da dachte ich, oha, da geht er aber mal ran, ja. Und da habe ich ihn noch nie gesehen gehabt, aber mittlerweile
Ja, das stimmt,
verstehe ich komplett, was er
aber vor
meinte.
ein paar Jahren hättest du so einen Spieler bei Barcelona nicht gesehen.
Ja, ganz genau.
Da gab es zwei Top-Spieler auf jeder Position, die eine riesen internationale Erfahrung hatten. Und da wäre keiner reingerutscht von dem Internat, so in dieser Form. Dann gab es mal einen Alex Gomes, der dann reinkam auf Rechtsaußen. Aber in den Rückraumpositionen hattest du das nicht beim FC Barcelona. Und jetzt haben sie schon Ich weiß nicht, ob das auch mit finanziellen Schwierigkeiten des Gesamtvereins zusammenhängt. Da hört man ja vom Fußball ab und an, dass da ein paar Probleme gibt. Wie sich das dann auf die Handballsparte auswirkt, ist für die Talente überragend. Das ist nur ein Fakt, dass es früher einfach nicht gab. Und jetzt.
Und dann musst du natürlich trotzdem das Talent und die Qualität und die Mentalität
100 Prozent,
mitbringen, um dich in so einem Moment behaupten
genau.
zu können. Und
Und trotzdem
das hat der junge Kerl
hast du noch
offensichtlich.
überragende Einzelspieler, die sich dann ein dicker Mem in Fünferblock stellen und wenn's Spiel am Zeitspiel ist im Angriff, dann das Ding reinhauen. Also ja, sehr, 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 sehr stark, wie Barcelona da aufgetreten ist. Und auch in der Situation, wenn du die gesamte Mannschaft anschaust und dann im Vergleich gegen Aalborg stellst, ist Barcelona vom System, von dem Gesamtpaket einfach weiter. Aber Aalborg hat es trotzdem geschafft, das Spiel ausgeglichen zu gestalten.
Ja, bis in die letzten Sekunden hinein. Ich meine, diese Auszeit da am Ende, da ist auch viel drüber diskutiert worden. Ich weiß nicht, am Fernsehen zu gucken und in der Halle zu gucken, nochmal unterschiedlich. Aber wie hast du das wahrgenommen? Das wirkte am Fernsehen, als man die Auszeit gesehen hat, auch die Ansprache, die Gesichter, das wirkte alles ein bisschen hektisch und konfus. Ja? Und sie kriegen ja dann auch nichts Vernünftiges ausgespielt. Wie
Ja,
hast du es wahrgenommen in der Halle?
eigentlich, es war für mich ziemlich klar, nachdem, was sie auch am Vortag im 7 gegen 6 gespielt haben, wo sie die Abschlusssituation haben wollen. Aber Petrus ist dann halt reingegrätscht und hat es offensiv gemacht und er hat da den Ballfluss nach der Kreiselbewegung unterbrochen und dann war eine gewisse Hektik da, klar.
Also, der FC Barcelona zum 12. damit waren am Sonntag also alle Fragen dieser Saison geklärt, was den Clubhandball betrifft. Jetzt müssen wir natürlich schon noch mal ganz kurz auf die Saison der Rhein-Neckar-Löwen zurückgucken. Da steht,
Ungern, aber
ja,
ja.
das habe ich mir gedacht, aber ich habe hier die Tür im Blick, ich lasse dich hier nicht raus. Nee, Uwe, ich meine, Platz 12, das ist die schlechteste Platzierung, jetzt nur mal, was die Platzierung betrifft. Seit dieser allerersten Saison der SG Gronau Östring in der Bundesliga 03-04, damals der Abstieg, seither die schlechteste Platzierung. Wie schaust du denn da drauf, auf diese Saison? Ich meine, klar, deine persönliche war komplett geprägt von dieser Verletzung, aber jetzt erstmal grundsätzlich diese Löwensaison, was war das?
Ja, ich glaube, wenn wir die allgemeine Sicht darauf haben, so wie du sagst, so kann ich das auch beurteilen, ohne jetzt für mich persönlich dann Fazit zu ziehen, sondern es haben uns ja ein paar Spieler nach einer herausragend guten ersten Saison, auch mit Sebastian Hinze, der übernommen hat und wir da wirklich ja vielleicht auch ein bisschen über unserem Niveau lange, lange Zeit gespielt haben und da in einem Flow waren, verlassen mit Albin Lagergren, mit Lukas Nilsson, Spieler, die schon auch auf den Halbpositionen eine langjährige Erfahrung haben in der Bundesliga. Da kamen neue Gesichter mit rein,
Verletzung von Halil Jagangyaz natürlich.
mit Lindenkrone,
Moment.
mit Gustav Davidsson. Lindengrund, der schon länger in der Bundesliga gespielt hat, aber Gustav Davidsson, der das erste Mal in Deutschland ist und das erste Mal im Ausland sich beschäftigt, das erste Mal in der Bundesliga ist und dann früher durch die langwierige Verletzung von Halil Jaganiaz schon in eine verantwortungsvolle Position kam, was so nicht vorgesehen war und was uns in der Vorsaison ausgezeichnet hat, war das Umschaltspiel. So wie ich es vorhin angesprochen habe, von nicht lange drüber nachdenken, wenn man ein Tor bekommt, sondern dann gleich wieder in die nächste Aktion zu gehen. Das hat uns gefehlt.
Das kann ich aus der Außensicht heraus, kann ich das bestätigen. Das wäre auch meine Nachfrage gewesen oder eine meiner ersten. Wo ist euer Tempospiel hin? Das
Ja.
war ja das als so ein eklatanter Unterschied, ja, wie ihr gerannt seid in der vergangenen Saison und wie sich das in dieser Spielzeit dargestellt
Genau,
hatte.
das hat uns sehr gefehlt. Dann daraufhin vielleicht auch ein bisschen eine Systemumstellung mit zwei Abwehrangriffwechseln teilweise. Das kommt dem Tempospiel natürlich auch nicht zugute. Dann war Ulle Forssell-Scheffert länger raus in der Vorbereitung, kam dann später erst wieder rein, der auch in diesem Tempospiel eine zentrale und wichtige Rolle übernommen hat, aus der Abwehr heraus die schnelle Mitte mit zu übernehmen und mitzulaufen und dann erst in den Wechsel zu gehen. Also waren da schon ein paar Dinge, die wir haben vermissen lassen im Vergleich zu der Vorsaison. Dazu haben wir ein paar Dinge umgestellt, um Niklas Kierkelöcke besser ins Spiel zu bekommen, was unser Positionsangriffsspiel betrifft, um auf seine Wurfstärke ein bisschen mehr einzugehen und seine Vorlieben ein bisschen mehr einzugehen. Dadurch wurde das Spiel nicht ganz so in die Breite gezogen, was eigentlich unser Ziel ist, und breiter anzugreifen. Und da kam so ein bisschen das eine zum anderen. Dann haben die Ergebnisse nicht gestimmt. Dann wird man ja, vielleicht auch in Crunch-Time-Situationen ein bisschen nervöser. War sehr auffällig, dass wir oftmals in den Spielen bis zu einem gewissen Zeitpunkt voll da waren und
Und dann
alles
gab es
lief.
einige
Und dann gab es ein
Zusammenbrüche,
paar
regelrechte. Ja.
Fehlwürfe und da hatten wir nicht die Stabilität in unserem Spiel, dass es uns egal gewesen wäre.
Jetzt hast du das ja schon, also man merkt, du wächst jetzt schon langsam in deine neue Rolle rein, sportlicher Leiter, die diplomatische, klare Ausführungen. Ja.
Ja, aber das ist ja auch verständlich.
sehr verständlich. Aber jetzt wollte ich gerade fragen nochmal, unterm Strich ist es dann diese Saison, so wie sie war, für dich vollumfänglich erklärbar oder gibt es da auch einen Teil, wo du sagst, hey, das hätte uns trotz all dieser Umstände, die du geschildert hast, so nicht passieren dürfen?
Ja, dass es uns jetzt so nicht passieren dürfen, dass wir damit unzufrieden sind, steht außer Frage. Ist, glaube ich, bei jedem Spieler so, und bei jedem drumherum auch, im Verein. Trotzdem gibt es Dinge, die zu erklären sind, die ich gerade angesprochen habe. Es gibt aber auch manche Themen, wie ich es gerade gesagt habe, warum brechen wir dann so extrem weg? Warum haben wir nicht die Stabilität in unserem Spiel und warum ja, haben wir dann eine Fehlwurfquote, obwohl wir eigentlich die Dinge ausspielen, wie wir es wollen, und warum machen wir uns dann so einen Kopf darüber, obwohl wir eigentlich uns die Chancen rausspielen? Wieso gehen wir dann davon weg, von manchen Systemen, und es werden dann zu unruhig? Und da ist, glaube ich, jeder einzelne Spieler für sich gefragt und wir als Verein auch, in aller Konsequenz damit umzugehen und das Trainerteam in der Konsequenz damit umzugehen, dass wir weiter unseren Löwenhandball und nicht von unserer Spielidee weggehen.
Du hast ja auch die komplette Saison gefehlt. Ja, du hast deine einzigen Minuten jetzt im letzten Heimspiel
Ja.
gespielt. Der Grund ist den meisten wahrscheinlich bekannt. Dein Knie war nicht so ganz in Ordnung in diesem Jahr. Ich glaube, die Verletzung ist passiert im Mai 2023. Wo war es? In
Ja,
Kiel, oder?
ne, zu Hause gegen
Zu
Kiel, ja.
Hause gegen Kiel. Wie geht's denn deinem Hax?
Ja, leider
Stand heute.
weiß ich auch nicht, ob das irgendwann nochmal besser wird. Also es ist
Ehrlich, oder?
wirklich, ja, es ist wirklich, das war ja eine Verletzung mit neuem Kreuzband, Meniskusschaden und drei Knorpelschäden im Knie, die ja vielleicht jetzt, ich weiß es noch nicht, wie es im Verlauf der Zeit jetzt wird, aber aktuell nicht so gut ist. Ich war jetzt auch ein paar Mal auf Auswärtsfahrten, morgens mal mit dem Trainerteam joggen. Das eine war in Lissabon, okay, da ist der Untergrund und mit Berg auf und ab war jetzt auch nicht die optimale Strecke, aber es war schon so, dass ich danach auch beim Spazierengehen Schmerzen hatte, und das ist natürlich keine angenehme
Puh,
Situation.
puh. Also so strahlt das auch, also mal außerhalb des leistungssportlichen Betriebs, so strahlt das auch in deinen Alltag rein.
Ja.
Und
Aktuell ist es leider so.
okay. Und Perspektive?
Ja, kann ich jetzt noch keine geben. Ich muss jetzt natürlich weiter da noch ein bisschen Pflege haben und hoffe, dass das mit der Zeit besser wird, und muss die Muskulatur drumherum ein bisschen aufbauen. Aber an Leistungssport auf dem Niveau ist ja,
Sowieso.
war dann sowieso nicht mehr zu denken.
Okay, aber wie jetzt mal Leistungssport weg? Du hast jetzt die Entscheidung klar getroffen. Ja. Jetzt kommt der nächste Schritt in deinem Leben, das nächste
Ja.
Kapitel, aber nur das ist ja eine brutale Beeinträchtigung. Wie sehr belastet dich das?
Nicht so sehr im Moment, weil der Antrieb für Leistungssport dann in den letzten Monaten ja dann irgendwann nicht mehr da war. Aber mein großes Ziel ist natürlich, so wie du sagst, dass ich in meiner Freizeit damit keine Probleme habe, und dass ich dann auch nochmal mit meinem Sohn irgendwie kicken gehen kann oder irgendwie mit ihm im Garten spielen kann, ohne dass ich da Probleme oder Schmerzen dabei
Das
habe.
geht im Moment noch nicht.
Ja, es geht nicht in der Form, wie ich es gewohnt war.
Na klar.
Und da ist schon eine Beeinträchtigung da.
Was ist mit dem allseits beliebten, in Handballerkreisen allseits beliebten Golfspiel?
Ja, da ist das Knie weniger das Problem, sondern
Dein
mehr
Schwung oder wie?
meine Beweglichkeit in der Hüfte. Vielleicht muss ich auch mal einen Tanzkurs machen wie Pommes.
Das wäre eine Idee. Das bequatsche ich mit ihm. Mal schauen, was wir da organisieren können. Wie wichtig war dir das denn eigentlich, zumindest für dieses Abschiedsspiel, nochmal aufs Parkett kommen zu können? Und wann hat sich das entschieden?
Ja.
Weil, also wie du ja gesagt hast, das wussten die alle. Ich weiß noch, ich war ja zum Glück auch da an diesem Donnerstag, und wir sind da hingefahren. Und alle haben sich gefragt, er spielt er jetzt überhaupt? Ich habe
Du bist doch immer gut
ja,
informiert.
ich wusste es tatsächlich schon, aber ganz viele wussten es nicht.
Nein, das war ja,
War es ein Kampf, hä?
es war ein bisschen für die 2x10 Minuten ging's, aber es war ja für mich extrem wichtig, emotional so nochmal Abschied nehmen zu können, nach dieser Konstellation, auch nach der Operation im Vorjahr, dann nach der Saison, da gab es keine Möglichkeit mehr für mich nochmal ein letztes Spiel zu machen. Und dann war das erstens mein großes Ziel, über eine Reha und auch für die Folgen nach dieser Verletzung, das alles gut aufzutrainieren. Und das große Ziel war ja eigentlich auch früher einzusteigen, zu einem früheren Zeitpunkt und nochmal ein paar Monate mehr an Spielen zu bekommen. Das war dann leider absehbar Richtung März, nachdem ich dann ins Mannschaftstraining eingestiegen bin, habe ich ziemlich schnell gespürt, dass das so in dieser Form nicht mehr möglich ist über einen längeren Zeitraum. Da war ja auch noch mit Europapokal und zwei Spielen in der Woche. Das wäre undenkbar gewesen, und so war es dann für mich ein versöhnlicher Abschluss, noch mit einem Spiel nochmal aufs Feld zu kommen.
Hättest du eigentlich deine Karriere ohne die Kniegeschichte jetzt auch beendet?
Vermutlich schon, ist aber schwierig im Nachgang zu beurteilen. Wenn ich noch mich besser gefühlt hätte und es hätte dann der Saisonverlauf gezeigt, wie gut ich mich noch gefühlt hätte.
Okay. Weil wir ja immer noch dabei sind, und das ist ja auch ein Aspekt deiner Verletzung, die Saison der Rhein-Neckar-Löwen ein bisschen an den richtigen Platz zu stellen. Zwischendrin ist ziemlich viel über Juri Knorr, oder eigentlich ständig ziemlich viel über
Ja.
Juri Knorr gesprochen worden. Ja. Auf seinen Schultern lastete ja schon, glaube ich, sehr, sehr viel, und dann ist bekannt geworden, dass er die Löwen verlassen wird, wann auch immer. Jetzt sind wir hier wirklich unter uns. Ja. Tür ist zu, nur wir zwei. Spielt Juri in der nächsten Saison ganz sicher bei den Rhein-Neckar-Löwen? Du bist der sportliche Leiter, also wenn es einer wissen muss.
Stand heute ja.
Und wann geht er dann? 25, 26?
Das liegt nicht an mir, das bekannt zu geben. Kommen wir erstmal zurück zum ersten Teil deiner Frage. Ich glaube, es war für alle oder für viele deutsche Nationalspieler eine besondere Situation mit dem Heimturnier, eine Europameisterschaft in Deutschland. Ich persönlich weiß es von 2019, von der Weltmeisterschaft, dass da im Vorfeld, vor dem Turnier, extrem viele Medienanfragen kommen. Es mehr Termine im Marketingbereich um die Nationalspieler gibt. Und klar ist Juri einer, der da vorne wegsteht, der einer der Stars der Nationalmannschaft ist. Und dass das auch im Kopf nachwirkt, so ein Turnier, weiß ich auch aus eigener Erfahrung. 2019 war bei mir persönlich natürlich eine besondere Situation, auch nach dem Turnier mit dem Wechsel zurück zu den Rhein-Neckar-Löwen. Und ich war persönlich damals, glaube ich, eine Woche nur auf der Couch gelegen und habe mein Telefon weggelegt und wollte von nichts hören und nichts sagen, und war dann eigentlich durch und hätte wahrscheinlich 2, 3 Wochen Urlaub gebraucht. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass das auch für Juri extrem schwierig war, im Nachgang mit dem Turnier abzuhaken und umzugehen. Und es geht ja sofort weiter. Eine Woche
Ja.
später war dann das Pokalspiel in Magdeburg und dann geht es wieder Schlag auf Schlag weiter. Deswegen hat es da mit Sicherheit auch mit reingespielt, dass danach vielleicht die Leistungen nicht ganz so waren, wie er sich das vorgestellt hat, aber alles akzeptierbar. Und ja, jetzt wird sich Juri mit Sicherheit irgendwann dazu äußern,
Gibt es einen
wann
Zeitplan,
es ein Wechsel
wann er
vonstatten
sich
geht.
äußert, oder?
Nein, bislang noch
Nee,
nicht.
ich frage auch nochmal so rum, weil das ist einfach ein super spannendes Thema. Es
Na
interessiert die
klar.
Leute total. Alle fragen immer wieder, was ist jetzt mit ihm? Und für euch ist es natürlich auch eine ganz entscheidende Frage. Nächste Saison mit oder ohne Juri? Wenn du Juri so erlebst, jetzt mal, klar, das hängt ja immer von verschiedenen Parametern zusammen. Also wechselt er jetzt nach Aalborg, machen die ein Angebot mit einer Ablösesumme, vorzeitigen Wechsel, all solche Fragen stehen da ja im Raum. Wenn du ihn so erlebst, hast du denn das Gefühl, dass er nochmal Lust hat auf eine Saison Rhein-Neckar-Löwen?
100%.
Gut, das ist doch schon mal eine Aussage. Und da hat der Mann hier mir gegenüber keine Hundertstelsekunde gezuckt. Es war ja insgesamt, und dann können wir das Thema auch abschließen, dann bist du durch das Unangenehmste durch, Uwe. Es war insgesamt eine echt unruhige Saison bei den Rhein-Neckar-Löwen, also in verschiedenen Aspekten. Es war ja dann, glaube ich, im April ist bekannt geworden, dass es finanzielle Unregelmäßigkeiten gab. Also da habt ihr euch ja auch von einem Mitarbeiter getrennt. Ich will da jetzt gar nicht thematisch in die Tiefe gehen, aber da sind ein paar Dinge nicht gut, nicht sauber gelaufen und man hat dann auch gehört, dass das den Verein in sich ganz schön erschüttert hat und dass das große Probleme auch mit sich gebracht hat. Stand heute, wie gut ist die Thematik aufgearbeitet, verarbeitet für die Rhein-Neckar-Löwen insgesamt?
Ja, so wie du es angesprochen hast, glaube ich auch, dass das ja dass das ein Thema war,
Auch in der Mannschaft?
dass das den sportlichen Bereich natürlich auch tangiert hat, vielleicht auch mehr als wir gedacht haben, aber trotzdem habe ich vollstes Vertrauen in alle Menschen, in alle Mitarbeiter, die da an dem Thema arbeiten, dass es vollumfänglich aufgearbeitet wird und dass wir dann wieder auch positiv in die Zukunft schauen können. Nochmal, es liegt jetzt nicht im sportlichen Bereich, aber es gab ja Themen, die nicht so gelaufen sind, wie wir uns als Verein das vorgestellt haben. Aber nochmal, dass das voll aufgearbeitet wird und wir dann auch wieder positiv in die Zukunft schauen können.
Ja, man sagt dann immer so leicht, ja, also man hört es häufig, ja, wir, die Mannschaft, wir konzentrieren uns auf den Sport, aber in Wahrheit kriegt man es natürlich schon mit, als
Natürlich kriegt man es
Mannschaft, als
mit,
Spieler.
natürlich probierst du es auch, dich voll auf deine Aufgaben und auf den sportlichen Bereich zu konzentrieren, aufs nächste Spiel zu konzentrieren. Aber hier und da ist es mit Sicherheit ja auch mal ein Thema in der Kabine und die Jungs sprechen darüber und dass es dann nicht positiv ist oder dass das nicht spurlos vorübergeht, ist auch klar.
Hast du eine Meinung, die man noch nicht gehört hat zum Thema Lizenz HSV? Jetzt die ganze Geschichte BHC, Reaktion?
Boah,
Boah.
jetzt machst du dir ein Fass auf. Es ist schwierig zu beurteilen, wenn man nicht alle da Fakten kennt. Es wurden ein paar Dinge offengelegt. Es wurden auch mit irgendwelchen Summen durch die Gegend geworfen, die irgendwo zu lesen waren. Und auf der einen
Da
Seite,
hast auch du mit den Ohren geschlackert, oder?
ja, klar, auf der einen Seite kann man verstehen, wenn es dann Parteien gibt, die sagen, okay, unter diesen Voraussetzungen hätte doch der sportliche Erfolg jetzt gar nicht so stattfinden können beim HSV, wenn das von vornherein irgendwie klar war, dass das sind Themen, die verständlich sind. Wir tun in allererster Linie natürlich die Spieler leid
Ja,
und
klar.
die Kollegen leid. Das steht außer Frage. Und ja, ansonsten will ich mich da nicht irgendwie zu tief in irgendwelche Themengebiete eindringen oder mir ein Urteil erlauben, die ich nicht vollumfänglich
Das kann
kenne.
ich komplett verstehen. Das war auch gar nicht meine Absicht. Wir
Ja,
waren einfach
ja.
gerade bei diesem Großthema Finanzen und ich wollte noch einen kleinen Schlenker machen grundsätzlich zu dieser HBL-Saison. Deswegen bin ich
Ja.
drauf gekommen. Aber dann sag doch noch mal ganz kurz, wie dir grundsätzlich jetzt unabhängig von den Rhein-Neckar-Löwen die HBL-Saison gefallen hat und wie du die Perspektive an der Tabellenspitze jetzt auch für die nächsten Jahre siehst. Weil ich meine, es ist ja schon was passiert in den vergangenen Jahren. Der SCM war die absolut überragende Mannschaft und so wie sich das darstellt, auch wie die sich wirtschaftlich aufgestellt haben, auch die Kaderplanung, da muss man jetzt nicht dringend vermuten, dass das die nächsten Jahre schlechter laufen könnte. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich Mannschaften, vor allen Dingen der THW Kiel, der sicher total unzufrieden ist mit dieser Saison, die SG Flensburg-Handewitt, die auch immer den Anspruch hat, mindestens in die Champions League zu kommen, um die Titel mitzuspielen. Und dann haben wir in dieser ganzen Gemengelage auch noch die Füchse, die auf Platz 2 eingelaufen sind. Und dahinter gibt es ja auch noch Clubs wie Melsung und die Rhein-Neckar-Löwen, die auch, glaube ich, ziemlich großen Bock grundsätzlich hätten, da mitzumischen. Wie siehst du
Ja, Bock mitzumischen haben, glaube ich, viele Teams.
denn
Aber jetzt fangen wir mal oben an. Ich sehe es ähnlich wie du, dass der SC Magdeburg durch ja, eine konstant gute Arbeit sich kontinuierlich da was aufgibt. Seit wann ist Benno jetzt dabei? 14,
15,
15,
glaube ich.
15. Und man da eine klare Handschrift erkennt und die sich immer punktuell nochmal verstärkt haben und ich sehe das, ich sehe da auch noch kein Ende in Sicht, wenn ich ehrlich bin. Also Hut ab davor, aber es zeigt für mich, was in unserer Sportart wichtig ist: kontinuierliche Arbeit, Konstanz auf zentralen Positionen. Und da hat der SCM eine überragende Jahre hingelegt und werden es meiner Meinung nach auch noch weiter so fortführen können. Flensburg extrem interessant, mit einem neuen Trainer, mit ja, starken Neuzugängen, haben es, glaube ich, auch gezeigt, dass über die Rückrunde hinweg sie noch stärker geworden sind. Die sehe ich in der nächsten Saison auch extrem weit vorne. Man darf nicht vergessen, dass Kai Smits über weite Strecken der Saison gefehlt hat, der wieder mit dazukommt, der dann auch nochmal eine höhere Qualität meiner Meinung nach mit reinbringt in ihr Spiel. Also Flensburg sehe ich auch ganz weit vorne. Das sind meine Top-Favoriten. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob es irgendwo festgehalten wurde. Letzten Sommer habe ich auch den SC Magdeburg als Meisterschaftsfavoriten genannt. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal
Da
erwähnen,
warst
dass
du
ich
wahrscheinlich
da.
der Einzige, Uwe. Ja? Wir lassen dich.
Nee, ich war nicht der
Also
Einzige, aber sie
sensationell.
waren trotzdem mein klarer Favorit. Viele andere haben auf Flensburg gesetzt.
Ja,
Und
aber ganz viele auch auf Magdeburg.
nee, trotzdem klopfe ich mir dafür auf die
Ja, das
Schulter.
darfst du gerne machen. Ja? Und die vielen anderen auch. Ja? Ich halte jetzt mal meinen Tipp raus an der Stelle, weil ich möchte dir hier den Ruhm lassen.
Ich weiß gar nicht mehr. Hast du auch
Ich habe
Magdeburg
auch
gefallen? Aber
Magdeburg getippt. Ist ja völlig wurscht, aber weißt du, wenn du das so darstellst hier, genau wie du ja richtig sagst, hey, und dann wird Kiel zurückschlagen wollen und die Berliner sind da auch mittendrin und ihr wollt ja auch perspektivisch sicher wieder zurückkommen. Ich
wir
glaube
wollen
nicht.
perspektivisch natürlich sicher wieder in die Richtung kommen. Trotzdem muss man es auch mal realistisch
Die
sehen.
sind weg im Moment.
Und im Moment sind wir da ein Stück weit hinten
Ja,
dran.
ja. Aber trotzdem glaube ich, dass uns nicht langweilig wird, die nächsten
Nein,
Jahre hier
nein.
in der
Nee,
Bundesliga.
das sehe ich ganz genauso, dass diese Gemengelage die Liga mega interessant macht.
Interessant waren deine Ausführungen bislang allemal. Hey, ich gucke schon, wir haben schon 40 Minuten durch. Ja, wir halten ja nochmal den sportlichen Teil ein bisschen knapp, aber es gab einfach viel zu besprechen. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Lieber Uwe, wie schon gesagt, du bist zum zweiten Mal zu Gast bei Hand aufs Herz. Das erste Mal war 2019. Ich habe es vorhin schon angerissen, als du zurückgekommen bist aus Paris. Das heißt, wir konzentrieren uns dann im zweiten Teil nicht auf deine gesamte Karriere, sondern auf die Zeit seither. Wir machen eine kurze Pause und haben auch eine kurze Bewerbung. Werbung, nicht Bewerbung. Werbung. Okay? Pause tut Not. Bis gleich. Ja, unsere heutige Podcast-Folge wird präsentiert von Kemper. dem offiziellen Ausrüstungspartner der Handball-Bundesliga. Und rein zufällig ist Kemper auch der Partner seit vielen, vielen Jahren, seit über 10 Jahren von unserem heutigen Gast, von Uwe Gensheimer. Uwe, wie wichtig ist dir diese Partnerschaft? Ist so eine Partnerschaft grundsätzlich für einen Handballer?
Ja, es ist erstmal toll, wenn man seine Schuhe nicht selber kaufen muss.
Wunderbar auf den Punkt gebracht.
Nein, ich glaube für mich persönlich, was ich vor allem an Kemper schätze, ist das familiäre Umfeld und das Miteinander, ob man da bei irgendeinem Shooting im Sommer ist und die Gesichter sich freut, die Gesichter wiederzusehen, wieder mal zu sehen, die gute Stimmung zu spüren, die unter den Athleten herrscht, aber vor allem auch das familiäre Umfeld bei Kemper an sich hat mir immer oder macht mir schon seit vielen Jahren sehr, sehr viel Spaß.
Wie wichtig sind eigentlich gute Handballschuhe für einen Handballer?
Ja, es ist wichtig, dass man da einen Schuh hat, mit dem man ein gutes Gefühl hat, dass man sich da beim Spielen voll aufs Handballspielen konzentrieren kann und einfach Vertrauen in den Schuh hat, sodass man da keinen Gedanken verliert, irgendwie einen falschen Schritt zu gehen oder einen falschen Schritt zu machen. Und das ist bei mir auf jeden Fall der Fall.
Wie haben sich die Schuhe jetzt in der Zeit eurer Partnerschaft, in diesen 10, 11 Jahren, entwickelt, verändert?
Extrem gut, weil ich ja in die Produktentwicklung mit eingebunden war.
Das muss es gewesen sein.
Nein, ich glaube, da hat man schon, ob das jetzt bei Kemper ist oder über die Jahre hinweg, hat da schon eine große Entwicklung stattgefunden, bei Kemper speziell. Aber das war wirklich auch ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, dass ich immer gerne sehr leichte Schuhe getragen habe und Kemper es dann geschafft hat, den leichtesten Schuh auf dem Markt zu bauen. Und da war ich riesig froh.
Vielen Dank.
Bitteschön.
So, Teil 2 bei Hand aufs Herz, letzte Folge in dieser Saison, Nummer 113 mit Uwe Gensheimer. 2019, also wollen wir ansetzen. Deine zweite Löwenphase, ja, die erste war ja von 2003 bis 2016, dann die 3 Jahre Paris dazwischen, jetzt von 2019 bis 2024, 5 Jahre. Mit welchen Zielen, ich vermute, du wirst dich noch daran erinnern können, sportlichen Zielen, bist du damals 2019 in diese zweite Löwenphase gestartet?
Es war
Oder
eine,
Erwartungen?
ja, es war eine Situation, bei dem es ja auch bei den Löwen nach langen Jahren unter Nicola Jakobsen, sehr, sehr erfolgreichen Jahren, da auch einen Umbruch gab, und ich da Teil davon sein wollte, die Löwen auch dort weiter zu festigen. Und im Nachgang muss man sagen, dass das leider nicht so gut funktioniert hat. Es war dann auch die letzten Jahre mit Andy Schmid und in einer besonderen Konstellation. Wir alle können uns daran erinnern, auch wenn es nur ungern ist, dass dann damals die Saison ja auch nicht mehr zu Ende gespielt wurde. Es war das erste Jahr, glaube ich, ist Corona-Saison
Das war dann
1920.
1920, genau.
Ja. Und wir dann,
März war Schluss, euer Spiel noch in Kiel.
genau, dann gab es, glaube ich, eine
Ne,
Nationalmannschaftspause.
es ging direkt danach los, ich erinnere mich. Ich war
Ja.
nämlich damals in Kiel bei diesem Spiel. Schwalbe war relativ frisch Trainer bei euch, wenn ich mich recht entsinne. Und dann ging der Wahnsinn los mit Corona,
Ja,
ne?
ja. Und zuvor mit Christian Andresson als Trainer es leider nicht so funktioniert hat, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Ja, war ein sehr, sehr schwieriges Jahr für uns. Und dann mit dem Abbruch sowieso alles irgendwie nicht mehr so klar bei mir im Kopf. Wenn es nicht so gut läuft, erinnert man sich auch nicht mehr so gerne zurück.
Also ich will dir mal ein bisschen auf die Sprünge
Ja, tu das
helfen.
mal bitte.
So, ihr seid ja zumindest als Vierter eingelaufen in der Saison danach. Also insgesamt diese 5 Jahre. Vierter, Fünfter, Zehnter, Fünfter, Zwölfter. Ich meine, man muss vielleicht, der ein oder andere oder die ein oder andere wird es vielleicht nicht mehr ganz so in Erinnerung haben. Ihr wart halt in den Jahren zuvor, ja, viele Jahre, absolute Spitze,
Ja.
im nationalen Handball. Ja, das darf man halt nicht vergessen. Zweimal deutscher Meister, mehrfach Zweiter die Ansprüche waren natürlich damals noch entsprechende. Kann man das mit einer Note zum Ausdruck bringen, wie du diese zweite Phase, diese 5 Jahre ja, beurteilen würdest, rein sportlich betrachtet? Oh, da muss er überlegen.
Mit einer 3,
Mit einer 3.
3 bis 4,
3 bis 4.
da bin ich in der Schule immer gut gefahren und
Befriedigend bis ausreichend,
bin
oder?
noch weitergekommen ins nächste Schuljahr. Ja, es war nicht so, wie wir uns das alle
Ja,
vorgestellt haben.
ja.
Die Themen, die ich eben schon angesprochen habe mit Kontinuität, auch auf der
Brutal.
Trainerposition, gab es nicht
Ihr hattet
in
ja
dieser Phase.
davor, ich glaube, 4 Jahre mit Gudi, Gudmundur Gudmundsson,
Ja.
5 Jahre mit Nikolai. Da hattet ihr genau diese Kontinuität und danach Christian Andresen, Martin Schwalb, Klaus Gärtner, Ljubomir Franjes und dann eben Sebastian Hinze. Einen regelrechten Verschleiß im Vergleich zu langen Jahren zuvor. Da wird es ja deutlich auch,
Genau, das war
diese
nicht,
Unruhe.
es war dann nicht mehr Löwen-like und nicht mehr der Weg, wie wir ihn vorher gefahren sind. Teilweise, weil es nicht funktioniert hat. Dann andere Gründe, wollte man mit Schwalbe weitermachen. Dann hat er sich im Endeffekt dafür entschieden, dass es nicht mehr weitergeht. Dann die Situation, ja auch sehr, sehr besonders, sich für Sebastian Hinze zu entscheiden, mit voller Überzeugung. Aber Sebastian auch ein loyaler, sehr, sehr loyaler Zeitgenosse ist und dann auch den BHC nicht vorher verlassen wollte und konnte.
Ja, schwierige Situation und ihr brauchtet plötzlich eine Zwischenlösung,
Wir
ja.
haben dann quasi eine Zwischenlösung gebraucht, und die lief eigentlich unter den Voraussetzungen mit Klaus Gärtner zu Beginn gut, weil ich auch von ihm als Trainer, ist für mich besonders, weil ich ihn auch schon ewig kenne, seit ich 14, 15 bin, unter ihm schon trainiert habe in Auswahlmannschaften und so weiter. Aber ich glaube, dass das Standing in Gesamtverhältnis der Mannschaft von Klaus vielleicht nicht so da war, wie es bei mir persönlich da war, und es dann leider nicht funktioniert hat und dann nochmal kurzfristig die Lösung mit Lubo angegangen wurde, was ja aber auch klar war, dass es nur über einen Zeitraum ist. Und das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie ich persönlich ganz ehrlich gesagt mir das vorstelle, sondern ich habe es mehrfach angesprochen. Ich bin davon überzeugt, dass man in unserem Sport, weil es um so viele kleine Absprachen geht, weil es um so viel Kleingruppenabsprachen zwischen den Spielern geht,
Ja.
besser daran tut, über eine Konstanz sich etwas aufzubauen.
So, ich frage mal so rum. Du bist ja jetzt zukünftig in einer anderen Rolle. Du wirst sportlicher Leiter sein und dann solche Fragen, welcher Trainer, wie lange halte ich an einem Trainer fest, was haben wir für eine perspektivische Konzeption und so weiter, das wird dein alltäglich Brot sein. Hinterher ist man sowieso immer schlauer.
Na klar.
Aber wenn du jemals wieder aus dieser verantwortlichen Position raus in so eine Situation kommst, ja, wo du dich entscheiden musst, okay, da gibt es einen Trainer, von dem sind wir eigentlich total überzeugt, aber das bringt mit sich, dass wir da ein Jahr überbrücken müssen. Wie würdest du dann mit dem Wissen, dass du, oder mit dieser, Erf nicht Wissen, sondern Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, wie würdest du so eine Situation dann beurteilen?
Ja, zunächst mal wird es ja für mich auch eine neue Situation sein, in dieser Position, in der Verantwortung zu stehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, in dem Beispiel jetzt für uns als Rhein-Neckar-Löwen eine Spielidee zu haben, eine Konzeption zu haben, wie wir uns Rhein-Neckar-Löwen-Handball vorstellen. Die hat jetzt in diesem Vergleich mit Sebastian sehr, sehr gut gepasst, so wie ich mir den oder so wie sich alle Verantwortlichen den Löwenhandball auch vorstellen. Zuvor war es vielleicht zu oft so, dass man zu sehr diese ganze Konzeption und Spielidee dem Trainer überlassen hat. Es hat auch ja in den Jahren mit Gümi und Nikolai sehr, sehr gut funktioniert, aber meiner Meinung nach muss diese Idee von oben top-down von Vereinsführung vorgegeben sein und danach der Trainer ausgewählt werden und danach auch die Spieler ausgewählt werden, sodass unabhängig von mir oder von dem Trainer oder von Spieler XY die Gesamtidee vorgegeben ist und die handelnden Personen dann im optimalen Fall auch austauschbar sind.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Klingt alles total schlüssig, was du gesagt hast. War jetzt aber aus meiner Sicht keine Antwort auf meine Frage, Herr Uwe. Ich glaube, du wusstest ganz genau, worauf ich hinaus will. Also nochmal auf den Punkt. Im Nachhinein, wenn du es entscheiden müsstest, würdest du es nochmal so machen? Ein Jahr lang auf den Trainer warten oder nicht?
Nein.
Okay, das ist doch eine klare Antwort auf diese Frage. Es gab natürlich trotzdem in diesen 5 Jahren ein absolutes Highlight. Ja, da geht der Mundwinkel schon wieder nach oben. Ja? Der Pokalsieg ist ja klar. Im vergangenen Jahr in Köln zum ersten Mal DHB-Pokal Final Four in Köln. Erinnerungen, Gefühle, Bedeutung.
Ja, also es war eine extrem besondere Situation für uns als Mannschaft. Das Final Four war irgendwann Mitte April, glaube ich, Anfang April. Und wir waren ja bis Anfang März an der Tabellenspitze der Bundesliga und haben überragenden Handball gespielt,
Tempo, 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 Tempo.
sind viele Mannschaften überrannt, hatten mit Sicherheit hier und da auch enge Spiele, die in den letzten 10 Minuten noch auf Messerschneide waren, die wir durch das Selbstvertrauen und die Sicherheit dann auf unsere Seite gezogen haben und dann als Sieger von der Platte gegangen sind. Und dann kommt eine Phase, wo du dir denkst, okay, Anfang März, wir sind Erster. Jetzt kommt irgendwie Gummersbach zu uns, dann kommt Minden, dann kommt, ich weiß nicht mehr genau, Hamburg. Und denkst dir, okay, wenn wir jetzt die 3, 4 Spiele gewinnen, dann sind wir Ende April und dann kommt zu Hause Kiel und Magdeburg und dann können wir da vielleicht um die Meisterschaft. Zack, da war schon der Fehler. Weil in dem Moment wir nicht mehr in der, wie nennt man es?
Ihr wart nicht mehr im Jetzt.
Wir waren nicht mehr im Jetzt, wir sind nicht mehr nach der Devise gefahren, nach der altbekannten von Spiel zu denken,
Ja, das ist ja nur, das
die
ist ja
für
nur,
viele langweilig ist
ja,
und
aber das ist ja nur eine
abgedroschen
andere,
klingt.
ist ja nur eine andere Begrifflichkeit für
Ganz
das, was
genau,
ich gerade
ganz
gesagt
genau.
habe. Ja? Bei sich zu sein, im Jetzt zu sein, was ist jetzt wichtig?
Ja, und da haben wir wahrscheinlich schon 6 Wochen zu weit nach vorne geschaut und haben dann ja unter anderen mentalen Voraussetzungen agiert. Und das war der Fehler und hatten dann irgendwie das Gefühl, etwas zu verlieren. Und mit diesem Gefühl sind wir nicht nach Köln, sondern da hatten wir dann, glaube ich, 4 Spiele in Folge in der Liga verloren und zwar auf gut Deutsch gesagt, alles scheißegal, wir hauen da alles rein an dem Wochenende und schauen dann am Ende, was dabei rauskommt. Und mit dieser Einstellung sind wir nach Köln gefahren und hatten einen super Start im Halbfinale gegen Flensburg und haben gemerkt, oh, da geht heute was. Und haben dann die SG Flensburg Handewitt in diesem besagten Halbfinale chancenlos dastehen
Ja.
lassen und sind über die hinweggefegt, natürlich mit einer riesen Euphorie, mit einem Zuschauerzuspruch, mit einem Anhang, mit Gefühlen, die wir in dieser Form noch nicht kannten.
Ja, und dann gab es natürlich das Finale gegen Magdeburg mit allem Drum und Dran, 7 Meter werfen. Das war wirklich ein legendäres
Das
Finale.
stimmt,
Das
ja.
ohne Einschränkung. Aber was du jetzt nochmal gesagt hast, mir kommt das jetzt alles auch nach und nach wieder. Das Gefühl vor diesem Final Four mit dieser Niederlagenserie, die ihr da hattet. Keiner hat nur einen Pfiffer, das ist die Wahrheit. Ja,
Ja.
also es gibt das offizielle Sprech und es gibt. Das andere,
Ja.
keiner hat einen Pfifferling auf euch gegeben, ja. Und genau was du gesagt hast, ihr habt es geschafft, ein spezielles Momentum, eine spezielle mentale Verfassung für dieses Final Four zu kreieren. Das finde ich super spannend. Wie habt ihr das geschafft? Und wer war da entscheidend? Ja? Also welche Personen waren entscheidend? Und wer hat das initiiert? Welche Ideen, welche Gedanken kamen da?
Ja, ich glaube, es war von Beginn der Final Four Woche so, dass wir uns da zusammengesetzt haben. Ich weiß nicht, am Wochenende davor, gegen wen wir da noch verloren haben, aber waren natürlich alle am Tiefpunkt und down und ich glaube, es ging auch hauptsächlich oder der Initiator war auf jeden Fall Sebastian, der dann gesagt hat, schmeißt das alles weg und probiert euch in diese Verfassung, in diese mentale Verfassung zu bringen, dass wir an diesem Wochenende nichts zu verlieren haben, sondern dahin fahren und dieses Final Four Event genießen. Und ich glaube, das hat man uns extrem angemerkt auf dem Spielfeld, dass wir es wirklich geschafft haben. Und deswegen sage ich, ist es auch extrem wichtig, in so einem Halbfinale gut reinzukommen und das Gefühl gleich auch im Spiel zu wecken, dass wir hier was Besonderes erreichen können und dass wir das wirklich genießen. Wir sind ja dann freudestrahlend nach jedem Gegenstoßtor
Das
irgendwie
war so.
zurück und haben das Publikum mitgenommen und waren einfach voll da. Und dann musst du dir noch überlegen, wir haben ja an dem Wochenende dann auf einmal dann auch mit Kohli im Mittelblock gedeckt, der das überrankt, dann
Ja.
gegen SC Magdeburg im Finale, gegen die zu schwerst bespielende Mannschaft als
Ja.
Mittelblockspieler. Also wenn du irgendeinen Mittelblockspieler fragst, der sagt gegen Magdeburg, oh, leck mich am Arsch, jetzt kommen 800 mal 1 gegen 1 von Gisli, von Magnus und von allen Rückraumspielern auf mich zu. Und wie er da auch agiert hat, das war ja unglaublich.
Ja, oder David Späth auch
David,
noch
die
der
Erfolgsstory von ihm,
explodiert, da
ja.
war zum ersten Mal dann so richtig auf der Landkarte. Aber nochmal ganz kurz, weil ich das wirklich interessant finde, was du gerade geschildert hast. Ja. Weißt du, das eine ist, das reinzubringen, jetzt zum Beispiel in dem Fall von Sebastian Hinze vom Trainer zu sagen, ja, wir haben jetzt nichts zu verlieren und wir wollen das genießen. Das ist das eine. Aber das dann aus tiefstem Herzen zu glauben und das auch leben zu können und umsetzen zu können, das ist ja viel schwieriger.
Ja, es reicht auch nicht, das so nur zu sagen, sondern dann gibt es ja zusätzlich zu dem, wir wollen es genießen und Gas geben und haben nichts zu verlieren, auch so ein paar Schlüsselmomente im Matchplan, wenn du dann merkst, okay, das, was wir uns vorgenommen haben, in gewissen Phasen funktioniert, das gibt dir noch mal mehr Selbstsicherheit als Spieler und lässt dich noch mal auch wachsen in so einem Spiel.
Also schon außergewöhnlich, wie er das dann kreiert hat.
Ja.
Ihr das kreiert habt. Und zum Glück hast du ja dann auch noch Schuhe gehabt. Die Geschichte, glaube ich, ist ein bisschen rumgegangen. Ich weiß nicht, ob sie alle kennen. Ich finde sie einfach sensationell. Du hast echt deine Schuhe vergessen. Du bist nach Köln ohne deine Schuhe.
Ja, ich bin nach Köln ohne meine Schuhe, aber hab's erst, ich glaube, wir haben um 16:15 Uhr gespielt und hab's samstags mittags circa 14 Uhr, als ich meine Tasche gepackt habe zur Abfahrt, gemerkt. Und beim Final Four Turnier gibt es ja Freitagabends immer noch so einen offiziellen Empfang mit der HBL, mit den Sponsoren des Turniers und so weiter. Und da ist ja auch immer ein bisschen eine andere Garderobe gefragt. Und die haben wir Freitagmorgens normal trainiert in Kronau, so wie wir es immer machen. Dann zum Mittagessen und dann Abfahrt mit dem Bus. Und nach dem Training kam dann unser Teammanager nochmal rum und hat gesagt, hier gehen ja nur drei Spieler zu dem offiziellen Empfang, probiert es nochmal an. Krötzky ist leider krank, Kohlbacher kommt mit, passt aber natürlich nicht in die Kleidung von Krötzky rein. Dann
Nicht ganz.
muss da nochmal umdisponiert werden und ich habe auch nochmal kurz was anprobiert und habe vorher noch meine Unterziehkleidung und so weiter in die Tasche gepackt und war eigentlich der Meinung, dass ich die Schuhe auch schon reingeschmissen habe und habe dann die Abendgarderobe da draufgelegt. Dann war es noch ein bisschen hektisch mit Behandlung vor Mittagessen und dann war ich kurz vor knapp vor Mittagessen und schaue auf meine Tasche, sehe, da liegt alles drauf, was ich einpacken wollte. Nur die Schuhe waren halt noch nicht drin, aber ich bin davon ausgegangen, dass sie schon drin sind und nehme die Tasche und roll sie vor zum Bus. So, dann war das eigentlich für mich abgehakt. Und ab dem Moment, Freitag mittags um 12 Uhr, habe ich nicht mehr in meine Tasche geschaut, weil ich gedacht habe, es ist ja alles da. Habe Freitagabends nach Ankunft hier mich umgezogen für die Abendveranstaltung und
Wo die Handballschuhe jetzt keine Rolle gespielt
nein,
haben,
genau.
logischerweise.
Es war ja auch kein Training mehr dann in Köln, sondern kurz vor der Abfahrt merke ich dann, ach du Scheiße, ist mir noch nie passiert. Das
Kurz
erste
vor der
ist,
Abfahrt in die Halle.
kurz vor der Abfahrt in die Halle, Samstagmittags.
Samstag vorm Spiel.
So, dann habe ich hier bei meinem Ausrüster, beim Ansprechpartner Tim Grothaus von Kemper angerufen, habe gesagt, kriegen wir noch irgendwo Schuhe her? Habe noch bei meinem Manager, weil ich wusste,
Bei Bulle
bei
Roth.
Bulle Roth und Oliver Komarek angerufen. Ich habe meine Schuhe vergessen. Und die sagen, willst du uns verarschen? Machst du Witze? Und ich so, nee, wirklich nicht. Wurde dann deutlicher in der Stimme und okay, wir probieren jetzt alles zu regeln. Dann hat, glaube ich, Tim Grothaus noch bei Samuel 10 da, weil er auch meine Größe hat, von Lemgo angerufen, ob der noch ein paar Ersatzpaar hat für mich. Das ging dann einigermaßen. Mit denen bin ich dann zum Warm-up eingelaufen und habe dann eine halbe Stunde vor Spielbeginn über noch einen Händler in Wuppertal, glaube ich, noch ein neues Paar Camperschuhe bekommen und die wurden mir dann beim Warm-up an die Bank geliefert, weil der Olli Komarek dann mit dem Auto und noch einem anderen Kumpel dahin gebrettert ist.
Und dann hat es gepasst.
Und dann hat es gepasst.
Aber es gibt doch auch die Legende, dass Bulle irgendwie zig Sportgeschäfte abgefahren ist.
Ja, die haben erst probiert in Köln alles abtelefoniert. Da war dann aber Samstagnachmittags auch nicht mehr so viel zu erreichen. Und den sie dann erreicht haben, da sind sie dann hingefahren.
Ach komm, weil wir gerade über ihn sprechen. Dein Manager, Bulle Roth, der hat uns was geschickt.
Hallo ihr Lieben, hier ist Uli Bulle Roth. Ja, mein lieber Uwe, nochmal Gratulation zu dieser wirklich großartigen Karriere, zu dem wunderbaren Abschied beim letzten Heimspiel gegen Magdeburg, war sehr beeindruckend und sehr emotional. Und natürlich konnte ich mich in deine Gefühle reinversetzen, auch wenn meine Karriere lange, lange zurückliegt. Und ich möchte einfach nur eine kleine Geschichte erzählen, dass du deinen besten Freund Oliver Komarek und mich nach Paris eingeladen hast. Das war eine wunderbare Geste. Und zeigt auch, wie großzügig du manchmal sein kannst. Nur, es war der 14. Februar. Jetzt, liebe Freunde, wer noch nicht verliebt war oder verheiratet, der 14. Februar ist ein besonderer Tag auf der Welt. Das ist der Valentinstag. Da schenkt man seiner allerliebsten Rosen im besten Falle und geht mit ihr schön was Abendessen. Uwe Gensheimer lädt uns nach Paris ein, in die Stadt der Liebe, 58.000 Rosen. Und zwar auf den Quadratkilometer Herzen und nur verliebte Pärchen, die natürlich an diesem Tag in Paris sich einbuchen. Und wir. Und zu großer Letzt und zum Highlight des Ganzen war noch, dass er uns einlädt ins Crazy Horse, in die Live-Show, wo nur verliebte Pärchen saßen und wir drei Vollhonks dabei. Und zum Dank dieser ganzen Veranstaltung hat sich dann noch eine 90 Kilo schwere Mannfrau auf meinen Schoß gesetzt, weil sie Mitleid wohl hatte. Mit mir oder mit uns dreien, aber ich saß etwas ungünstig. Uwe, nochmal vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Ausflug nach Paris am 14. Februar. Und eine Frage habe ich dann doch noch. Uwe, wie hältst du es in Zukunft mit deinem Handy, wenn es zum Thema geht, Rückruf? Ist der Rückruf dann innerhalb des Tages? Dauert es 2 oder 3 Tage? Das hätte ich noch gerne beantwortet von dir. Ansonsten, liebe Freunde, die dazuhören, am 4. Februar 25 ist das große Abschiedsspiel von Uwe Gensheimer mit der All-Star-Mannschaft, Weltauswahl gegen die Rhein-Neckar-Löwen in der SAP-Arena. Es ist schon unglaublich viel Tickets verkauft, aber es gibt noch ein paar. Also schlag zu, 4. Februar 25. Euch noch viel Spaß beim Podcast und Uwe, einen guten Start in dein neues Leben. Und ich kann dir eins nur sagen, nach der Sportkarriere das Leben dauert noch ganz lange. Und bringt aber unglaublich viel Neuigkeiten, Überraschungen sowie auch Ideen. Tschüss!
So wie man ihn kennt, ja. Der Bulle sehr wortgewaltig. Ja.
Hat er alles untergebracht, wieder der Bulle.
Sensationell. Also Bulle, Bulle Roth, dein Manager, Zwillingsbruder von Schorle Roth.
Ja. Ja.
Also da müssen wir ein bisschen was aufarbeiten. Wie ist das gelaufen mit diesem Valentinstag?
Ja, wo fangen wir an?
Das hat ihn ja offenbar nachhaltig beeindruckt, ne?
Ja, natürlich. Es gab ja mehr als einen Besuch in Paris, aber dieser Besuch war sehr besonders. Wo fange ich an?
Beim Valentinstag.
Beim Valentinstag.
War dir das nicht klar?
Doch, aber es gab ja nur den Tag, an dem sie da waren. Der Bulle hat ja dann auch einen Tag später Geburtstag. Und wir haben ja in den Geburtstag auch reingefeiert. Aber die Geschichte mit Crazy Horse, klar, wollte ich da was Schönes den Jungs bieten und wir waren
Crazy
da dort.
Crazy Horse ist was?
Ist eine Varieté-Show mit vielen
so wie es Pigalle oder
gut, wenig bekleideten Damen, die da auf sehr Choreografisch tolle Art tanzen und es war eine tolle Show, aber es war wirklich in
Das
der
war eine
Tat.
Table Dance Bar, oder
Nein,
wie?
das war es nicht. Das ist es nicht. Könnt ihr ja mal googeln. Crazy Horse ist schon nichts Verwerfliches. Und da wollte ich den Jungs einen schönen Abend bieten.
Da wird er verlegen ein bisschen da
und
drüben.
und wir haben uns da einen Tisch gebucht und es war wirklich in der Tat so, dass ausschließlich Pärchen dort waren und wir drei Typen da an einem Tisch sitzen und dann natürlich sehr auffällig waren. Olli Komarek, 2,10 Meter groß, Bulle natürlich auch ein ziemlich großer Mann, ich dabei und dann waren wir schon eine auffällige Gruppe in diesem Saal.
Aha.
Und dann haben wir bei der Einführung wirklich eine, wie nennt man es, Mann-Dame, Transvestit,
Ja.
der dort durchs Programm geführt hat. Und dann kommt die Einführung und die Person läuft durchs Publikum mit Spotlight, setzt sich beim Bulle auf den Schoß und Spotlight auf uns drei in diesem Rahmen und hat dann
Dann
noch
waren
ein
die
paar
Stars
Fragen.
des
Genau,
Abends.
dann waren wir natürlich die Stars des Abends.
Also, Bulle hat es offenbar noch nicht ganz verarbeitet, ja?
Ja,
Diese Begegnung.
das glaube ich auch. Aber es ist eine mega witzige Geschichte, die wir uns heute noch jedes Mal erzählen, wenn wir irgendwie wann auf die Zeiten kommen. Und wir haben dann danach auch noch schön reingefeiert in Bulles Geburtstag. Es war ein toller
Also,
Abend.
ihr habt doch
Wir hatten
trotzdem
viele, viele schöne Abende in
einen
Paris.
überragenden Abend hinbekommen. So, was ist mit dem Thema Rückruf? Ich muss
Rückruf.
sagen, also wenn man dich anschreibt, nach meiner Erfahrung, bist du eigentlich zuverlässig, was Antworten betrifft.
So, ich weiß nicht, was er hat. Der Bulle ist ja so, der Bulle ruft nicht an, der schickt dir dann eine Nachricht, Meldos Bullos. So,
Dann will er
und
quasi,
dann
dass du
erwartet man,
schnurstracks
dass man
anrufst, oder wie?
ihn direkt
Na,
zurückruft.
sehr gut, sehr gut.
Und dann rufe ich ihn zurück und dann geht er nicht dran. Und dann kriegt er von mir, ja, wann? Auf geht's. Und so ist es manchmal bei
Jetzt haben
uns.
wir hier, das ist natürlich jetzt, ist jetzt schwierig. Ja? Jetzt haben wir die Version von Bulle gehört, jetzt haben wir deine Version gehört.
Ja, aber du kannst ja bestätigen, dass ich zuverlässig bin.
Ja, aber ich kann ja auch bestätigen, ich kenne ja den Bulle auch ganz gut. Der erzählt ja normalerweise auch keinen Schmarrn, insofern, wenn
Kein
der
Schmarrn, aber ist auch schon mal gerne ausschweifender.
aus, das würde ich so bestätigen, ja, oder vielleicht auch zuspitzen,
So,
ja.
so.
Aber hast du es schon ein paar Mal versäumt, ihn rechtzeitig zurückzurufen?
Nach seinem Ermessen,
Nach
ja.
seinem Ermessen, ja. Also ich biete mich doch gerne als Mediator an, mal schauen, ob wir das irgendwie wieder zusammenbekommen. Ja, Abschiedsspiel ist schon terminiert, gell?
Abschiedsspiel ist
Vierter,
terminiert,
das ist
4.
direkt
Februar,
nach der
zwei
Weltmeisterschaft.
Tage, Dienstagabends nach dem Sonntagabends, das
SAP
WM-Finale war.
Arena, Riesenshow. Wer spielt?
Die Rhein-Neckar-Löwen gegen eine Auswahl meiner ehemaligen Teamkollegen. Da bin ich jetzt gerade noch dabei,
Kannst schon ein, zwei, drei Namen nennen?
alle abzutelefonieren. Die offizielle Einladung steht noch aus, aber ich habe jetzt mal mit Gogi Sigurdsson gesprochen, mit Alex Pettersson, mit Andy Schmid, mit Beate Mürhol. Da wird es schon einige alte Weggefährten geben. Vielleicht kommt noch der ein oder andere aus der Pariser Zeit dazu. Also, ja.
Karabatic?
Ja, Nico ist ja jetzt selbst noch mitten im Abschiedsstress und vor Olympia, da
Ja,
wollte ich
den.
ihm noch ein bisschen Zeit gönnen.
Hervorragend. Also das klingt nach einem spektakulären Abend. Wir haben es alle schon mal vorgemerkt.
Ja.
Sehr gut. Jetzt haben wir natürlich einen Seitenausflug gemacht. Ich war eigentlich noch beim Pokalsieg 23, aber wenn du den Bulle schon rein
Ja.
oder wenn wir schon den Bulle da zum Thema
Hat
hatten,
doch gepasst.
nur abschließend da ganz kurz. Du bist, bevor du nach Paris gegangen bist, so oft mit den Löwen zum Pokal, wer das schon vergessen hat, ja, nur um diesen Bogen auch nochmal hinzukriegen. Ja. Ihr wart, ich weiß nicht, 8, 9, 10 Mal in Hamburg mit dabei. Ich war zigmal auch vor Ort und ich kann mich noch an eure Verzweiflung erinnern und all die blöden Sprüche, die es zu hören gab. Ja, schön, schön,
Ja, in
dass ihr
der
mal wieder
Tat.
nach Hamburg gekommen seid.
Genau.
Ja. Schöne Heimreise. Du bist Meister geworden mit deinen Löwen, Europapokal gewonnen, aber dieser Pokalsieg, der stand noch aus. Also auch unter diesen Gesichtspunkten, was hat dir das bedeutet, da nochmal quasi letzte Chance
Ja.
im Nachhinein da
Ja.
zugreifen zu können?
Ja, extrem viel. Es war War das der nationale Titel, der mir noch gefehlt hat, oder einer der Titel, der mir gefehlt hat, nach dieser besonderen Geschichte, die du gerade angesprochen hast? Ich glaube, ich war 9 Mal in Hamburg und konnte nie den Pokal hochhalten. Es waren auch ein paar Finalspiele dabei, zwei, glaube ich. Und ansonsten war oftmals Samstag schon Schluss. Es war aber eine andere Konstellation, eine andere Situation, wie wir es eben schon gesagt haben. Wir sind nach Hamburg oftmals als einer der Mitfavoriten gereist und haben es nicht hinbekommen, den Titel zu gewinnen. Und jetzt waren wir der absolute Underdog und haben es geschafft, das Ding zu holen. Und nochmal, wir haben es vorhin beim Champions League Final vorgesagt,
Ja.
und diese Wochenenden hat sich in der Vergangenheit oftmals gezeigt, dass es da einfach egal ist, was davor passiert ist, sondern dass da einfach eine Tagesform entscheidend ist. In so einem Halbfinale habe ich auch schmerzhaft ertragen müssen, oft genug, ob das mit den Löwen beim Pokalfinal vor war, ob das auch mit Paris beim Champions League Final vor war, spielt alles keine Rolle, weil an diesem Wochenende einfach alles passieren kann.
Auf Clubebene hattest du damit ja im Grunde alles gewonnen, bis auf die Champions
Nein,
League.
ja,
Ja,
genau.
sorry, muss nochmal, ich weiß sofort, wo ich hin will.
Ja, genau.
Ja,
Und
gibt's
ist
da, ist da noch eine kleine Wunde dieses Thema betreffend? Ich meine, du warst einmal im Finale mit PSG gleich in deinem ersten Jahr, auch ein legendäres Finale, das ihr in letzter Sekunde verliert gegen Vardar Skopje. Ist da eine kleine
Ja,
Wunde,
und es wird
kleine
auch immer
Narbe?
so sein. Das
Ja.
wird auch immer so sein. Erstens, weil das ja einer der Hauptgründe auch war, für mich nach Paris zu wechseln, zu PSG zu wechseln.
In die damals noch Weltauswahl, das war's.
100%, es war ohne Frage, dass die Mannschaft darauf ausgelegt wurde und zusammengestellt wurde, um die Champions League zu gewinnen.
Nur mal ganz kurz, wer es vergessen hat, damals Nikola Karabatic, Thierry Aumarier, Daniel Narcisse, Mikkel Hansen und Remili hat auch schon gespielt.
Abalo.
Abalo, genau, dein Gespannpartner,
Ja.
dann auf Rechtsaußen. Wahnsinn, ja? Und dann du noch eben mit dazu.
Ja.
So, und es hat nicht.
Es hat nicht sollen sein, es hat nicht gepasst. Und wir waren nah dran. Wir waren im ersten Jahr im Finale extrem nah dran. Da hat es der Underdog Skopje gemacht, so wie ich es eben schon gesagt habe, die sich da auch an dem Wochenende in den Rausch gespielt haben im zweiten Jahr, was vielleicht noch im Nachgang auch von den Auswirkungen her extremer war, dass wir mit drei Mannschaften aus Frankreich, mit Nantes und Montpellier in Köln waren.
Das war da, wo Montpellier dann gewonnen
Und
hat,
wir
ja?
im Halbfinale gegen Nantes verloren haben und
Ja.
Montpellier das
Ja.
Turnier gewinnt, wo es, glaube ich, dann auch bei PSG von oben runter so ein bisschen Umdenken gab. Wie kann das sein, dass Montpellier die Champions League gewinnt und die, ich weiß nicht, vielleicht die Hälfte oder
Oder ein Drittel des Etats
die
hatten.
Hälfte an Etat haben als PSG. So, und da gab es da schon extreme Kritik, aber nochmal. Das ist ein Wochenende, das ist ein Spiel im Halbfinale, in dem du ausscheiden
Ja.
kannst. Und
Und übrigens, da darf man auch keine Geschichtsklitterung betreiben. Ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir noch mal ein paar Sachen angeguckt und auch noch mal die Kader des Endspiels damals 2017. Wenn man so davon redet, ja, PSG damals verloren gegen Vardar, krasser Außenseiter. Ja, aber wer da alles bei Vardar gespielt hat, ne?
natürlich.
Das war eine absolute Top-Mannschaft. Arpad Sterbik im Tor. Sindrić,
Sindrić.
Karadžić und so weiter und so fort. Also Alex Dushibajew, ja,
Ja,
hat
ja,
man gar nicht mehr so richtig auf dem
ja.
Schirm. Absolute Top-Mannschaft. Trotzdem, ihr wart unglaublich nah dran. Also ich kann mich noch an diese letzte Szene erinnern. Da, nee. Also
Ja.
die Wunde ist da, die wird, oder
Die
diese
wird
Narbe
immer
wird auch
bleiben,
immer
weil
bleiben.
es
Ja.
logischerweise ein großes Ziel von mir als Sportler war, diesen Titel zu gewinnen. Nichtsdestotrotz bin ich fein mit meiner Karriere und wie sie verlaufen ist, aber dieses große Ziel hätte ich gerne noch erreicht.
Nationalmannschaft.
Ebenso.
Alles fein?
Nein, auch da blieb mir ein großer Titel
So,
verwehrt
genau darauf will ich
und
hinaus.
das ist, war immer ein Ansporn von mir und war immer ein ganz, ganz großes Ziel, das ich im Nachgang leider nicht erreicht habe. Es gab Situationen und Jahre, wo ich uns nah dran gesehen habe. 16 war ich verletzt.
Also genau.
Da,
Ausgerechnet dort, ja, wo der
ja.
Titel damals sehr überraschend
Ja.
kam, Europameisterschaft 2016. Die Bad Boys, Dago Sigurdsson, die Story ist bekannt. Du warst Kapitän zu der Zeit, aber du warst verletzt.
Ja, das stimmt. Ich war verletzt. Einige andere Spieler waren auch verletzt und ich bin mir im Nachhinein sicher, dass das auch dazu beigetragen hat, dass die Mannschaft, die dann in dieser Form so da zusammenstand, wieder aus einer Rolle, aus der es wenig zu verlieren gab, für das Team, in dem es viele, viele knappe Spiele, gab, in dem Turnierverlauf, daraus eine Stärke und ein Selbstvertrauen, gewonnen hat und gebastelt hat, dass sie am Ende, im Finale unschlagbar waren gegen Spanien.
Also aus dieser Underdog-Situation. Also auf eine verrückte Art und Weise. Ich weiß genau, ich glaube genau zu wissen, was du meinst. Ja, also weil ich mich sehr gut an die Genese noch erinnern kann
Ja.
und wie das alles entstanden ist. Und damals, glaube ich, das zweite Gruppenspiel war es gegen Schweden. Deutlicher Rückstand zur Halbzeit. Da war man mehr oder weniger schon raus. Und also alles, was da
Ja.
passiert ist, also auf eine verrückte Art und Weise, natürlich von hinten her betrachtet. Was ist jetzt das? Ich will nicht von Glücksfall sprechen, aber das, was du sagst, ja, du
Nein,
warst nicht mit dabei als Kapitän, ein paar andere auch nicht. Das hat dazu beigetragen, unter Umständen, dass dieser ganz spezielle Spirit entstehen konnte.
bin ich
Ja?
total überzeugt von, ja.
Macht's das ein bisschen erträglicher für dich, versöhnlicher, dass du da nicht mit dabei warst als Spieler? Der Gedanke?
Ja, also das ist meine Überzeugung. Aber es ist ja Quatsch, wenn ich sagen würde, ich wäre nicht gern dabei
Ja,
gewesen.
logisch.
Aber ich glaube trotzdem, dass diese Gesamtkonstellation, wie wir sie gerade angesprochen haben, dazu geführt haben, dass da die Stärke in der Mannschaft so vorhanden war.
Eine Medaille ist ja zum Glück doch noch rausgesprungen. Jetzt hat sie geklingelt.
Ja.
Ja, die ist sehr auffällig, eure Klingel hier auf der Geschäftsstelle. Du musst nicht aufmachen, oder?
Nee.
Sehr gut. Eine Medaille ist ja zum Glück noch rausgesprungen. Ja? Olympische Spiele 2016, da warst du dann ein halbes Jahr später, warst du dann wieder fit, warst mit dabei. In Rio, was hat diese eine einzige Medaille mit der Nationalmannschaft für einen Stellenwert bei dir?
Ja, einen riesigen, weil es, wie du es gesagt hast, die einzige ist, aber weil es für mich auch persönlich ein besonderer Sommer war. 2016 erst noch mit den Rhein-Neckar-Löwen die deutsche Meisterschaft geholt. Oder ich fange anders an. Letztes Heimspiel, Verabschiedung sonntags, mittwochs,
Genau für deinen Wechsel nach Paris.
genau, mittwochs mittags kam mein Sohn auf die Welt und am Wochenende drauf, sonntags, holen wir die deutsche
In
Meisterschaft.
Lübeck.
Ja. Und dann, das war schon
Da war was
emotional, da
los.
war was los. Es war emotional natürlich extrem für mich. Dann der Sommer über, die Vorbereitung zwischendurch noch zur Wohnungssuche in Paris gewesen. Da dann das alles abgefertigt und dann zu den Olympischen Spielen gefahren und das Event, das waren ja nicht nur meine ersten Olympischen Spiele, sondern von weiß nicht ob von allen anderen Spielern, glaube ich auch, die da dabei waren, müsste so gewesen sein,
Das habe ich
weil
jetzt nicht genug. Aber war.
12 waren wir nicht dabei in
Wir waren in
London,
London nicht mit dabei, gell?
genau
Okay. Okay. Und da
und
2008 Peking war schon ziemlich lange her.
ja. Und wir dann da mit diesem EM-Titel vom Januar 16 wirklich auch auf einem Zenit waren mit der Mannschaft, finde ich. Und
Auch mit neuem Selbstverständnis
ganz
und
genau,
Anspruch.
ganz genau, mit einem ganz anderen Anspruch, mit einem ganz anderen Selbstverständnis und anderes Vertrauen in unsere Stärke, in unseren Auftritt und da auch ein richtig gutes Turnier gespielt haben und glaube ich auch ein richtig cooles Team zusammen hatten und Das ist ja das Besondere an den Olympischen Spielen, dass du da nicht wie bei einer Weltmeisterschaft oder einer Europameisterschaft auf deinem Hotelzimmer sitzt, sondern du hast da ja besondere, bist ja wie so in WGs untergebracht. Und das hat es für mich auch nochmal ganz besonders gemacht, dass wir da unsere Zweierzimmer in der Wohnung hatten und dann so einen Aufenthaltsraum und wir dann da über den Tag über extrem viel Zeit miteinander verbracht haben, logischerweise das Besondere hatten, dass du bei Olympischen Spielen irgendwo mittags in der Mensa sitzt, die so groß ist wie zwei Fußballfelder und dann da halt einfach nochmal eine Stunde sitzen bleibst und so dich umschaust, wer da alles aus und einläuft und einen ganz besonderen Flair hat, die Größe des Events, da stehen irgendwie 300 Busse auf dem Busparkplatz und die werden dann alle vollgemacht mit was weiß ich wie viel tausend Athleten und du fährst ins Maracanã zur Eröffnungsfeier und stehst da mit dem deutschen Olympiateam vorm Einlauf, läufst dann da ein, schaust dich im Stadion um und siehst irgendwie außenrum alle Flaggen dieser Erde und spürst, krass, ich bin gerade Teil des größten Sportereignis der Welt und hast dann da so eine Rolle und gewinnst am Ende eine Medaille und das war für uns alle ein Riesenerlebnis.
Das sind die Geschichten, die man immer wieder hört. Genau diese Details, die du gerade alle gebracht hast von Leuten, die mit dabei waren. Ja, und das, also mich berührt das immer sehr, muss ich sagen. Natürlich auch, also alle Aspekte und jetzt gerade auch in diesen echt verrückten Zeiten, wo ich den Eindruck habe, ohne da jetzt zu tief reinzugehen in diesem Rahmen, ja, wo die Menschheit weniger miteinander als gegeneinander arbeitet und es sollte ja genau andersrum sein,
Ja.
aber auch genau wie du das schilderst, ja, wenn du dann da mal alle Nationen auf einem Haufen hast und vielleicht bin ich da auch zu naiv, aber mir geht da immer das Herz auf und ich denke mir, wieso kriegen wir das nicht auch sonst hin?
Ja, das stimmt. Ja, das ist leider so, aber es war, glaube ich, auch schon immer so und wird hoffentlich auch immer so sein, dass der Sport da eine sehr verbindende Rolle
Das
einnimmt
wird hoffentlich
und
immer so sein, ja.
Ich meine, wir sind es ja gewohnt, mit vielen, vielen verschiedenen Nationalitäten zusammen zu sein, jeden Tag in der Kabine zu verbringen. Und da gibt's gar keine anderen Themen, als das gemeinsam anzugehen und gemeinsam zu packen. Und ist völlig normal.
Bunt ist schön.
Ja.
Punkt. So. Also du, auch wenn es in Anführungszeichen die einzige Medaille war, du hast über 200 Länderspiele gemacht, du hast ja als Kapitän 7 Jahre diese Mannschaft angeführt, du bist der drittbeste Torschütze in der Nationalmannschaftsgeschichte, du hast ja deine Spuren eindeutig auch dort hinterlassen, unterm Strich, fein
Ja, unterm Strich
mit deiner
fein und es sind ja,
Nationalmannschaftszeit.
jetzt habe ich ein herausragendes Erlebnis angesprochen und da gibt es ja etliche Erlebnisse, die man als Mannschaft durchgeht und mit vielen Jungs, die ich seit meiner Jugend an kenne, die man dann 15 Jahre lang, 16 Jahre lang in der Nationalmannschaft verbracht hat. Und da kommt einiges zusammen, Höhen und Tiefen, Niederlagen und Siege. Aber wenn man sowas gemeinsam durchsteht, wird man da sein Leben lang von diesen Geschichten und Erlebnissen zehren können. Und das macht es für mich besonders.
Ganz kurzer Ausblick: Olympische Spiele in diesem Sommer in Paris, deiner
Ja.
zweiten Heimat. Wir haben beide Mannschaften mit dabei, was ich großartig finde, Männer und Frauen.
Ja,
Mit
finde ich
welchen
auch.
Chancen?
Oh, spannend. Schwierig auch vorherzusagen. Olympische Spiele, glaube ich, ist ja auch wieder vom Modus ein bisschen was anderes.
Ist bei den Frauen derselbe Modus eigentlich wie bei den Männern? Also zwei Sechsergruppen und dann direkt Viertelfinale?
Ja, gehe ich schwer von aus.
Habe ich jetzt ehrlich
Ich
gesagt?
glaube ja.
Okay.
Und genau, dann hast du größere Gruppen und hast dann danach ziemlich schnell, wenn du dich da gut hältst, die K.O.-Spiele. Und das wissen wir, dass da in beide Richtungen alles passieren kann. Ich gehe schon fest davon aus, dass wir uns für die K.O.-Spiele qualifizieren.
Also jetzt mal auf die Männer bezogen. Alfred hat ja gerade seinen ersten Kader jetzt
Ja.
bekannt gegeben. Alter, da waren für mich aber schon ein paar Überraschungen mit dabei. Kein Kai Häfner.
Ja, Kein Kai Häfner.
Kein Sebastian
Hornke als einziger
Heimann.
Rechtsaußen
Ja, genau, kein Kastening,
nominell.
kein Kroetzki.
Ja. Ich glaube, klar, Patrick hatte jetzt auch ein bisschen länger mit seinem Fuß zu kämpfen und hat jetzt auch
Ja.
noch keine Spiele über die volle Spielzeit absolviert, was ja in der Konstellation mit einem 14er-Kader nur bei den Olympischen Spielen schon ein bisschen abzusehen war, dass Alfred da nur mit einem Rechtsaußen reingeht. Und mit Steinert, so wie er es jetzt auch in den vergangenen Turnieren gemacht hat, Steinert dann noch auf Außen mitzieht. Ja, ein paar interessante Entscheidungen dabei.
War was für dich total überraschend?
Ja, dass jetzt ein junger Nationalspieler mit Marko Grigic dabei ist, jetzt
Vom THSV Eisenach.
erstmal, wie dann der finale Kader dann zu Olympia aussieht, wird man noch sehen. Aber ein paar Überraschungen gab es da jetzt schon, dass Basti Heimann nicht mit dabei ist, der auch eine größere Rolle bei der Europameisterschaft hatte. Nils Lichtlein nicht mit dabei.
Genau.
Ja, aber ja, Alfred wird sich da schon seine Gedanken gemacht haben.
Da gehen wir von aus und er spricht diplomatisch so, wie es sein muss. Was soll er auch anderes sagen? Aber gibt es bei dir, schon nochmal die Nachfrage, gibt es bei dir sowas wie einen echten Glauben, dass da eine Medaille drin ist, jetzt nach dem vierten Platz auch, zuletzt bei der Europameisterschaft? Ich meine,
Sieht
einfach,
bislang schwierig
du hast ja auch
aus.
gesehen, jeder hat es gesehen, dass Frankreich, Dänemark und Schweden einfach deutlich nochmal besser waren,
Ja,
ja?
das sehe ich auch so, dass diese Teams da noch einen Schritt voraus sind. Und ja, wir haben ja auch beim Quali-Turnier gesehen, dass da die Kroaten jetzt auch mit Dagur als Nationaltrainer nochmal vielleicht einen Schritt nach vorne. Aber hinter den Teams kann es halt auch schnell in alle Richtungen gehen, finde ich.
Ja, es sind halt drei, gell? Und bei Olympia, da geht es halt um diese verdammten Medaillen. Ja?
Ja, so ist es.
Also muss was Außergewöhnliches passieren.
Ja, glaube ich schon.
Aber es ist nicht ausgeschlossen.
Nee, ist es nicht. Ist es im Sport nie. Und wir haben von verschiedenen, haben es jetzt in unserem Podcast bislang oftmals über Momentum, über verschiedene Verläufe gesprochen, die bei so einem Turnier dazu führen können, dass eine Mannschaft auf einmal mehr Sicherheit in ihr Spiel hat, mehr Selbstvertrauen tankt, dass vielleicht auch mal ein Spieler in den Fokus kommt, den andere Nationen gar nicht so auf dem Schirm haben. Und das ist immer drin.
Wie lang fährt der TGW von Mannheim nach
Der
Paris?
TGW und IC 3 Stunden 15.
Wirst du vor Ort sein?
Ich habe es bislang jetzt noch nicht fest geplant. Ich würde gerne vor Ort sein. Muss dann schauen, wie das auch bei uns hier in den Vorbereitungsplan und so weiter passt.
Dann hoffen wir für dich, dass du das irgendwie geregelt bekommst. Uwe, dein Abschied. Wir haben es ja ganz am Anfang schon kurz angerissen und wenn man dich ein bisschen kennt, ja, also weißt du, dieser allererste, ganz ehrlich, ja, allererster Eindruck, ja, so als Spieler, boah, brutal lässig, schon dein ganzer Laufstil, deine 118 verschiedenen Abschlussvarianten, dein für mich nach wie vor anatomisch nicht erklärbares Handgelenk. By the way, gab es da mal ein anatomisches Gutachten? Zu diesem, kann ich mal sehen? Was ist da? Ist da
Da
irgendwas?
ist alles okay.
Ist
Da ist
das alles
alles okay.
normal?
Ja, das ist alles antrainiert.
Okay.
Also Kids da draußen,
So,
das kann
also,
man alles erlernen.
du, erste Wirkung, total cooler, lässiger Typ. Wenn man die ein bisschen besser kennenlernt, finde ich, wird auch schnell klar, dass du auch eine feine, eine sensible Seite hast. Und ich hab schon mitgekriegt, wie emotional das alles war. Rund um deinen Abschied. Hätt's jetzt dieses Ergebnis weg, ja? Hätt's nicht schöner sein können? Kann man das Fazit ziehen?
Ja, ich bin voll und ganz zufrieden. Es war ein wunderschöner Abschied. Auch was der Verein da für mich auf die Beine gestellt hat, bin ich mega dankbar für die Wertschätzung, die mir vom Verein entgegengebracht wurde, die mir von der gesamten Handballwelt entgegengebracht wurde. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Und ja, es war für mich sehr emotional, weil einfach ein Lebensabschnitt endet, auf dem man seit seiner Jugend hingearbeitet hat. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass es ganz viele Spieler auf dem Niveau ja nicht irgendwann mit 18, 19, 20, wann auch immer, wann sie dann auf der professionellen Ebene stattfinden, sich diesem Sport oder dieser Leidenschaft verschrieben haben, sondern weil es ja schon viel früher beginnt. Ich habe mit 5 Jahren begonnen, Handball zu spielen und irgendwann war das dann mein großes Ziel, irgendwann in der Bundesliga oder Nationalspieler zu werden. War ein Riesentraum von klein auf, das dann geschafft zu haben, das dann über mehrere Jahre leben zu dürfen, dieses Privileg zu haben, auf dem Niveau spielen zu dürfen, diese Erlebnisse mitzunehmen. Natürlich ist es irgendwann dann auch ein Job und ist es ein Beruf, aber trotzdem, und das kam mir ja dann auch vermehrt in den letzten Monaten und Jahren, dass es ja einfach ein Privileg war, auf sein Hobby zum Beruf zu machen und seine Leidenschaft so lange ausüben zu dürfen und diese ganzen Erlebnisse mit seinesgleichen teilen zu dürfen.
Ja, und was du ja schon angerissen hast, ja, was die Löwen dir da auch, das ist ja ein Zeichen von Wertschätzung, ja, diesen Film, den man mit, also ich sage dir, Monate vorher hat Rüdiger schon Nachrichten rumgeschickt. Ich habe auch damals eine bekommen, hey, könnt ihr mal was schicken zu Uwe, alles detailliert vorbereitet, dieser tolle Film, der gemacht wurde, den kann man übrigens sehen bei YouTube, glaube ich. Ich weiß ja,
Ist
bei
er
euch auch
online.
auf der Seite steht. Dann die ganze Zeremonie natürlich da beim Abschiedsspiel. Wer sich da alles gemeldet hat, ja, mein Nikola Karabatic, das nur mal als Beispiel, mein, das, der Superstar des Handballs, mit dem du ja 3 Jahre bei PSG zusammengespielt hat eine Eloge auf dich gehalten. Viele andere auch, diese wunderbare Party. Dann die Reden auch, dein erster Profitrainer Schorle Roth, dein Manager Bulle Roth, der natürlich wie üblich mit Abstand die längste
Klar.
Rede gehalten hat. Und ein gewisser Schweizer
Ja, genau.
war auch mit dabei und hat viele große Worte über dich gefunden und ja, er hat jetzt nochmal was geschickt, das jetzt aber ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ich sag's dir gleich.
Jo, liebe Uwe, liebe Markus, hoffe, ihr habt einen guten Podcast. Ich wurde gefragt, was zu Uwe zu sagen. Ich könnte natürlich diese Lobhudelei weiterziehen, wie die letzten Wochen auf Uwe eingeprasselt sind. Bestes Handgelenk, bester Linksaußen, etc., etc., Verein geprägt wie kein zweiter. Das hat jetzt Uwe genügend gehört. Und das interessiert die Leute auch nicht mehr. Deswegen könnte
Ausgelöst.
Uwe mal ein bisschen erzählen, wie er meine standesamtliche Hochzeit im Jahr 2015 ein bisschen aufgemischt hat. Meine Familie erzählt noch heute von diesem Ereignis. Er hat da komplett das Zepter übernommen, erst so ab 22 Uhr, 23 Uhr, als auch genügend Weißwein intus war. Und das ist sicherlich eine Geschichte, die Uwe ein bisschen ausführen kann. Und des Weiteren wünsche ich euch eine gute Folge. Und Uwe, wir bleiben sowieso im Kontakt. Liebe Grüße aus der Schweiz. Tschüss zusammen.
Andi Schmid, wer sonst? Der übrigens ganz nebenbei, wir sitzen hier, das ist das Büro von Olli Rogisch und jetzt zukünftig auch deins, oder wie?
Ja, das müssen wir noch ein bisschen eruieren, aber es kann gut sein. Der steht hier
Lebensgroße
neben uns.
Pappfigur steht immer noch. Hallo Andi, ich grüße dich. Da
Servus.
steht er uns gegenüber.
Grüezi.
Ein paar Jahre jünger. So, was ist jetzt hier mit dieser Geschichte? Also ich habe die Geschichte schon in verschiedenen Versionen.
Ehrlich.
Ja, tatsächlich. Was ist denn da passiert auf der Hochzeit von Andi? Also offenbar war das so nachhaltig, ich meine, wenn die Familie jetzt noch
Ja, ich
darüber
weiß nichts
erzählt.
mehr davon.
So, war es so schlimm, oder? Oder?
Nein, nein, so schlimm war es nicht. Wir sind ja wieder hier beim überspitzt Ausdrücken und Geschichten ausschmücken. Nein, es war seine standesamtliche Trauung und wir saßen danach noch in kleiner Runde bei Andi im Garten. Und natürlich gab es auch, war ein sehr warmer Tag und deswegen mussten wir uns den Durst löschen. Und irgendwann nach ein paar Weinen kam auch noch, glaube ich, Schnäpse dazu und ich war dann irgendwann so weit, ich weiß gar nicht mehr warum und wie es angefangen hat, dass wir irgendwie dass ich mich auf Italienisch mit dem Partner seiner Frau unterhalten habe und wir dann da ein bisschen die Runde geschmissen haben,
Der Italiener war, oder?
obwohl ich es natürlich gar nicht kann.
Du kannst
und
gar
habe
kein
dann
Wort
irgendwelche
Italienisch.
Worte
Außer Carbonara und
Italienisch ausgesprochen und ausgeschmückt und haben dann daraus irgendwelche Lieder noch geträllert. Also es war ein toller und witziger Abend. Und anscheinend hat es Eindruck hinterlassen bei der Familie Schmid.
Ja, und die Legende, die rumgeht, dass du keinen Alkohol verträgst, die ist Schmarrn, oder wie?
Die habe ich noch nie gehört.
Ja, ich schon.
Du warst doch schon dabei.
Ich sag nur, was ich gehört habe.
Ja, nee, ich ertrag schon was. Vertrag schon was. Hätte ich jetzt noch nie ein Problem damit gehabt.
Übrigens, unterm Strich am Ende
Aber
des
dass ich
Tages,
danach,
ob man was
dass ich
verträgt
was
oder nicht, ist ja am Ende des
dass ich
Tages.
vielleicht unter Alkoholeinfluss ein bisschen
Wurscht.
lauter werde, das ist keine Legende.
Ja, gut, da bist du übrigens, das hast nicht exklusiv,
glaube
ganz
ich auch
nebenbei.
nicht. Ja.
Ne? Also muss ein guter Abend gewesen sein,
Ja,
auf jeden
sehr
Fall.
guter Abend.
So, und Andi hat ja jetzt auch schon angedeutet, ja, in seiner urtypischen Art, dass jetzt auch mal Schluss sein muss mit den Lobhudeleien.
Ja,
Ne?
ja, ja.
Ganz
Haben
ganz
jetzt haben die
hervorragend.
Leute jetzt genug gehört.
Was würdest du denn selbst sagen? Das ist, ich weiß nicht, ja, ich formuliere es jetzt so. Was
Aber ganz
dein.
kurz zu dem Alkoholvertragen-Geschichte
Das geht
muss
danach,
ja
ja?
jemand wie der Andi, der im Glashaus sitzt, da jetzt nicht mit Steinen werfen.
Gut, wir lassen das einfach alles so stehen. Ja? Soll sich jeder seine eigene Meinung bilden und Erfahrungen sammeln. Was würdest du denn selbst sagen, was dein größtes Vermächtnis als Handballer ist? Was bleibt in Erinnerung?
Ja, es war vorhin, wurde ja schon mal angesprochen, dass es für mich eine Riesenehre ist zu hören, dass ich eine Generation an Spielern geprägt habe, die jetzt vielleicht über die Jahre hinweg auch schon in der Bundesliga gelandet sind. Und es war, glaube ich, ja auch so ein bisschen damit mit Social Media Einbruch und dann viele Sequenzen auf YouTube gezeigt wurden und mir das auch schon näher gebracht wurde, dass da viele Jungs, ob das jetzt ein Marcel Schiller, ein Rune Damke waren und so weiter, die gesagt haben, sie haben sich immer meine Würfe auf YouTube angeschaut und haben probiert, diese Würfe nachzumachen. Das ist, glaube ich, ein bisschen exemplarisch für die Generation, die nach mir kam. Und das macht einen natürlich stolz, dass man da so ein Vorbild war für ganz, ganz viele Handballer, die nach einem gekommen sind und Nachrichten, dass Kids durch mich zum Handball gekommen sind, das macht mich extrem stolz.
Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, dieses Thema. Gerade auch im Hinblick auf den Nachwuchs, Leute für den Handball zu begeistern. Wir leben in einer Zeit der Extreme und dieses. Wo, sagen wir mal, worüber sich der Handball vielleicht in den 80ern oder 90ern definiert hat. Ich weiß nicht, ob du damit heute noch eine Masse an Leute begeistern könntest für diesen Sport. Ich will es überhaupt nicht werten, ja, sondern
Null,
einfach
ja.
nur die
Eine andere
Situationen
Zeit ist.
anzugucken. Genau, andere Zeit. Aber dieses Spektakuläre, das du da reingebracht hast, ja, mit deinen Trickwürfen, ich glaube auch, dass das nicht zu unterschätzen ist, wie wichtig das war, junge Leute dafür zu begeistern und auch eben dieses stilprägende. Kretsch hat es ja auch nochmal super auf den Punkt gebracht. Man hat sich das bei dir abgeschaut und man war verblüfft und begeistert zugleich. Und das ist schon, ich glaube, könnte ich mir vorstellen, wie du ja auch selber sagst, das ist schon, das
Ja.
geht dann über einzelne Titel hinaus, so eine
Ja,
Wirkung.
und das kommt jetzt natürlich nochmal anders rüber, weil ich ja jetzt meine Karriere beendet habe und jetzt das natürlich alles angesprochen wird und vielleicht der ein oder andere das auch jetzt erst noch so von sich gibt, weil ich halt nicht mehr da bin und weil das zuvor vielleicht in dieser Breite und in dieser Reichweite noch nicht so bekannt war, auch für mich persönlich und das aber trotzdem auch in meiner Jugendzeit auch ein Ansporn für mich war, Dinge zu können, die nicht jeder kann und kreativ zu sein und Dinge ja weiterzuentwickeln, die es vielleicht in der Form noch nicht gab.
Auch wenn es vielleicht dem einen oder anderen Trainer das eine oder andere graue Haar beschert hat. Ja. Schön, dass du es genau so gemacht hast, wie du es gemacht hast. Ja. Ich bin so oft in Gen den Genuss deiner Handballkunst gekommen. Witzigerweise ist mir auch nochmal aufgefallen, gell? 2003, deine erste Saison,
Ja.
damals SG Gronau-Oestrings war auch die erste Saison für mich
Ja.
damals im Handball. Wie soll ich das jetzt machen, wenn du jetzt nicht mehr, also auf dem Spielfeld, aber du bleibst ja
Ich
da.
bleibe ja noch
Also,
da. Du
so.
warst für mich auch immer einer, der dazugehört und der immer da war. Und ich glaube, das ist ja auch das Schöne und zeichnet ja auch unsere Sportart aus, dass wir erstens immer einen sehr, sehr familiären Umgang haben und man sich freut, wenn man bekannte Gesichter wieder sieht.
Das ist schön zu hören, das freut mich sehr. Echt. Und neben dir, das ist ja schon echt ein besonderer Sommer diesbezüglich, hören ja auch noch andere absolute Stars, Legenden unseres Sports auf. Nikola Karabatic, Mikkel Hansen, mit denen du rein zufällig ja auch 3 Jahre bei PSG zusammengespielt hast. Was verliert der Handball da insgesamt?
Ja, natürlich eine Generation an prägenden Spielern, die über die letzten 20 Jahre große Namen in der Szene waren. Und so wie wir es eben schon besprochen haben, hat ja Mikkel die Handballwelt unheimlich geprägt, hat Nico die Handballwelt wie kein anderer geprägt mit dieser Titelsammlung, die vermutlich oder meiner Meinung nach nie mehr in dieser Form aufgestellt werden kann. Da gehen einige große Namen, aber es ist ja oft so, dass dann auch wieder neue nachkommen und die Kids sich wieder neue Vorbilder suchen. Ich habe das ja am eigenen Leib auch jetzt schon gespürt. Früher hieß es, nach dem Spiel wurde mein Name gebrüllt. Jetzt schreien alle nach Juri. Natürlich, aber es ist ja auch gut so und es ist ja auch wichtig so, dass die Kids dann auch wieder neue Vorbilder haben.
Na gut, also jetzt die beiden sind natürlich auch insofern outstanding, weil es die einzigen beiden sind, die dreimal Welthandballer waren.
Ja.
Also das ist natürlich schon, das ist schon ein Wort. Wie gut ist eigentlich noch dein Kontakt zu beiden?
Oh, ich habe mit Mikkel jetzt am Sonntag nochmal gesprochen, Sonntagmorgen im Hotel, ein bisschen länger. Ich glaube, er freut sich auch auf die neu dazu gewonnene Zeit und dazu hat er ja auch im letzten Jahr eine schwierige Phase durchleben
Ja,
müssen.
haben wir gehört, ja.
Und mit Nico ab und zu schreiben wir uns noch, ja. Und wenn wir uns sehen, ist es immer ein schönes Aufeinandertreffen.
Gibt's da von deren Seite auch noch Abschiedsspiele? Gibt's da die große, ihr könntet ja da
Eine Tournee.
ja genau, so eine
Harlem
Welttruppe
Globetrotter, Harlem
zusammenstellen.
Globetrotter des
Du, ich sag dir, die Hallen wären voll.
Ja, weiß ich jetzt noch nicht, inwiefern das von deren Seite angedacht ist. Die haben ja, glaube ich, beide auch noch andere Ziele diesen Sommer, die priorisiert werden.
Olympische Spiele, ja, das ist ja, also die beiden sind ja nochmal im Einsatz.
Genau.
Also, wenn beide nominiert werden, aber ich ehrlich gesagt, ich kann mir das fast nicht vorstellen, oder? Dass Guillaume Gilles oder Nicolai Jakobsen.
Da musst du schon dicke Eier haben als Coach.
Also, ich meine, Nico Jakobsen, dem würde ich prinzipiell alles zutrauen, also was den Mut betrifft, eine
Ja,
Entscheidung zu treffen.
natürlich.
Aber das wird er nicht machen, oder?
Schauen wir mal. So tief bin ich jetzt am Kopf jetzt auch noch nicht drin.
Weil ja, ich meine mich zu erinnern, dass er irgendwann mal gesagt hat, also einen Freibrief haben die
Natürlich.
allerwenigsten bei uns, weil er hat natürlich eine unfassbare Auswahl. Übrigens, das ist mittlerweile, wenn du dir mal eine Liste machst, da 14 rauszusuchen für Olympische Spiele, das ist so einfach nicht.
Nein, ist es nicht. Ist eine Luxussituation, aber ist auch eine undankbare Situation für einen Coach, weil das sind ja auch als Trainer immer die unangenehmsten Gespräche, irgendjemandem sagen zu müssen, dass er nicht dabei ist.
Übrigens, weil wir da jetzt gleich noch drauf zu sprechen kommen, natürlich der Blick nach vorne. Du wirst sportlicher Leiter bei den Rhein-Neckar-Löwen. Weißt du irgendwas von Karabatic oder Hansen, dass sie ähnliche Pläne haben jetzt für die Zukunft, eine Rolle im Handball zu übernehmen? Trainer, Manager, Verband, was auch
Nein.
immer?
Habe ich noch nichts gehört.
Hast du nichts gehört?
Nee.
Lassen
Die
wir uns
haben
überraschen.
halt im Gegensatz zu mir ausgesorgt.
Willst du das genauer ausführen? Wäre interessant, wäre
Nein.
es ja schon. Ja. Waren das die beiden bestverdienendsten Handballer, die es bislang gab?
Würde ich meine Hand für ins Feuer legen, ja.
Ja. Ja, links außen ist immer ein bisschen schwieriger, gell?
Ist es. Aber ich kann mich auch nicht beschweren.
Okay. Also es hat für ein Baguette und Salami auch in Paris für dich gereicht.
Ja,
Ja, und auch bei den Löwen.
Ja.
Das freut mich sehr für dich.
Nein, ich möchte mich da, also es gibt ja ganz, ganz viele Sportler, die auf dem Niveau unterwegs sind und einen riesen Trainingsaufwand haben, die bei weitem nicht das verdienen wie wir Handballer. Natürlich sagt immer jeder, kommt jeder auf dich zu, oh ja, wenn ihr so viel verdienen würdet wie die Fußballer, wäre das doch. Aber Leute, ganz ehrlich, passt alles.
Das finde ich sehr schön. Ja. Und übrigens, ich glaube, das trägt ja auch dazu bei, dass die, ich nenne es jetzt mal, es gibt ja immer klar unterschiedliche Persönlichkeiten, aber diese Gesamtstimmung im Handball, die ist schon cool. Nach wie
Ja,
vor. Ja?
das
Trotz
finde
des
ich auch.
steigenden medialen
Ja.
Aufkommens und verschiedener anderer Themen, Social Media, jetzt auch mit deinem ja einfach nochmal eine ganz neue Medienpräsenz. By the way, wie hat dir die erste Saison gefallen? Dein?
Gut.
Ja.
Gut. Ich glaube, es ist für jeden Handballfan riesig, dass du hier Hintergrundinformationen mehr bekommst, dass alle Spiele live zu sehen sind und dass noch ein bisschen mehr auch ja über die Person berichtet wird und die endlich mal mit diesem Unfug aufgehört wird, dass es keine Persönlichkeiten in unserer Sportart gibt.
Wer hat das behauptet?
Ach, du weißt doch du selbst, dass es öfter mal hier und da so
Schwarm.
Stimmungen gab und wir keine wie sagt man so schön? Keine.
Keine Persönlichkeiten oder
Ja,
was?
also ich finde, dass wenn man sich näher mit den Leuten beschäftigt, merkt man, dass das
Das
ganz große
Gegenteil ist der Fall.
Persönlichkeiten sind.
Absolut,
Ja.
absolut. Und eben so viele Wettbewerbe auf einer Plattform.
Ja.
Handball, Handball, Handball. Ja. Sehr gut. Also, du wirst jetzt. Wo fällt mir gerade ein, sag mal. Wie wäre es mit dir als Handballexperte?
Ja, könnte ich mir schon vorstellen.
Okay,
Wenn
das
mein
nehme ich.
Dialekt kein Problem ist.
Das haben andere schon in den Griff
Das glaube
bekommen,
ich
oder?
auch.
Das nehme ich mal so mit. Sehr gut. Aber vermutlich wird dein vorrangiger Job jetzt erstmal ein anderer sein. Du wirst sportlicher Leiter bei deinem Herzensverein. Und jetzt ja aus einer Situation raus, ja, wo wir haben das ja vorhin ausführlich schon besprochen, wo nicht alles so optimal ist. Ist das vielleicht auch eine Chance? Kannst du das auch aus der Perspektive betrachten? Ich meine, verstehst, wenn du übernimmst den Meister, alles wunderbar, Champions League Sieger, wo ist da noch die Steigerung? Kannst du es vielleicht aus der Perspektive betrachten, dass du da auch Chancen hast?
Ja, wenn man so sagt, vorhin hast du es angesprochen, dass es die schlechteste Saison aller Zeiten
Also tabellarisch ist es
in
ja
der
so.
Bundesliga der Löwen war, tabellarisch, dann kann es auch noch schlechter gehen, aber es ist vielleicht einfacher, dass es besser läuft. Aber zunächst muss ich ja da mich erst in der Rolle zurechtfinden und muss da auch mein Mann stehen und muss sehen, wie gut es wird. Manchmal ist es ja fast. Es ist ja auch nur die externe Wahrnehmung. Oftmals muss man ja im Erfolgsfall noch mehr daran arbeiten, dass man weiterhin on top bleibt. Das ist ja, ob das einfacher ist oder schwieriger, ist schwierig für mich zu beurteilen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Aufgabe und hoffe, dass wir über die Jahre hinweg es auch wieder schaffen, an die Top-Mannschaften heranzuknüpfen und anzuklopfen. Und das ist logischerweise mein Ziel.
Was ist deine Vision mit den Löwen?
Ja, die Vision ist klar, dass ich als Spieler immer ganz oben angegriffen habe und es weiterhin auch in meiner neuen Rolle tun werde. Natürlich musst du jetzt schauen, mit welchem Budget welche Ziele auch realistisch sind mit einem gewissen Budget.
Wie, ganz kurz, wie weit sind die Löwen da im Moment weg von den absoluten Topclubs, die wir vorhin schon angesprochen haben? Also Magdeburg, Kiel, Flensburg.
Ja, da sind wir schon noch ein gutes Stück weg und glaube, dass wir uns da nicht unter den Top 5 Mannschaften, Top vielleicht sogar ein bisschen mehr befinden. Aber das ist ja auch wieder ein Weg, den man neben der sportlichen Seite auch in unserer Region wieder angehen muss, dass wir da auch im wirtschaftlichen Bereich zu den Mannschaften heranknüpfen. Und da arbeiten wir alle hart dran hier im Verein und auch im administrativen Bereich, dass wir da wieder hinkommen.
Sportlicher Leiter, klar, ich glaube schon, dass man sich darunter was vorstellen kann. Trotzdem ist die Position ja an unterschiedlichen Orten ein bisschen unterschiedlich ausdefiniert. Wie ganz genau wird denn dein Job aussehen ab sofort als sportlicher Leiter? Was hast du zu tun?
Ja, es geht logischerweise darum, dass das Trainerteam und so weiter gut aufgestellt ist, dass die Mannschaft gut auf und zusammengestellt ist, sodass es zusammenpasst unter den Anforderungen, die ich vorhin schon angesprochen habe, dass die Verzahnung auch mit den Junglöwen und mit dem Internat gut funktioniert und an die Spielidee des Hauptvereins oder der Profimannschaft angepasst wird, dass da auch in der entsprechenden Ausbildung auf der Jugendstufe wir uns da Ziele setzen, wann wir welchen Spieler auf welchem Niveau haben möchten, um ihn dann über die Jahre hinweg im Optimalfall in den Profibereich eingliedern zu können oder eine gute Förderung zu leisten und auch ja, eine Anschlussförderung so aufzubauen, dass sie vielleicht auch mal über einen Umweg den Weg schaffen zu uns in den Profibereich. Wir haben eine
Ihr habt ja eine echt
sehr gute
überragende
Jugendarbeit
Nachwuchsarbeit.
jetzt auch gehabt, die über Jahre hinweg auch von Daniel Hase als Jugendkoordinator geprägt wurde, der uns jetzt diesen Sommer verlässt. Wir bekommen da mit Martin Berger als neuen Jugendkoordinator jemand dazu, der in den vergangenen Jahren viel Erfahrung auch gesammelt hat im europäischen Handball, da so eine kleine Handballreise angetreten ist und sich da umgeschaut hat, wie so die Jugendförderung auch in anderen Ländern stattfindet. Mit Holger Löhr bekommen wir einen alten Bekannten von mir mit dazu, einen ehemaligen Teamkollegen,
Rechtsaußen.
der Rechtsaußen war, mit dem ich zusammengespielt habe in meinen ersten Jahren hier bei der SG Krona Östring und den Rhein-Neckar Löwen, der die zweite Mannschaft übernimmt und sich um die Anschlussförderung dieser Talente auch vermehrt kümmern wird. Und ja, ansonsten, so wie ich es angesprochen habe, den Profibereich zu kontrollieren, meine Einflüsse da reinzubringen, auch zu schauen, dass die medizinische Abteilung und so weiter, dass das alles immer auf dem Standard ist, den wir uns vorstellen.
Also, ganz wichtiger Aspekt, die noch bessere Nutzung dieser eigenen Ressourcen, sprich Nachwuchs. Gibt es Leute, die in der Position schon sind, mit denen du einen Austausch pflegst, wo du dir vielleicht auch den einen oder anderen Rat holst? Gibt es sowas wie ein Vorbild?
Jetzt in mein, meinst
Ja,
du jetzt
ja.
innerhalb vom Verein
Nee,
oder
ich meine jetzt im Handballbereich auf dieser Manager-Position. Weil es ist ja schon auch was Neues für dich und nur weil du. Sorry, ich glaube, du weißt, wie ich es meine. Nur weil du ein Weltklasse-Spieler warst, weiß man zumindest von außen noch nicht, ob du auch ein Weltklasse-sportlicher Leiter sein wirst.
Logisch, da hast du vollkommen recht. Und es wird viele Dinge geben, das habe ich gesagt, die neu sind, auch für mich in dieser Rolle, in dieser Position. Natürlich hat man eine gewisse Erfahrung über Jahre hinweg, aber ich glaube, ich habe hier intern auch gute Ansprechpartner, ob das ein Olli Rogisch ist, der das vor mir gemacht hat, mit dem ich über viele Dinge sprechen kann, mit Jenny und mit Sebastian Hinze. Sebastian Hinze hat es früher in Doppelfunktion auch lange beim BHC gemacht, jetzt die ersten Jahre auch hier. Er ist jetzt auch froh, dass ich mit dabei bin, dass er sich vollumfänglich auch auf seine Rolle als Trainer konzentrieren kann. Aber ich freue mich logisch. Es ist für mich ein riesen Zugewinn, wenn ich da auch von jemandem wie ihm noch lernen kann, auch wenn ich vom Organigramm her jetzt wahrscheinlich über ihm stehe, aber er hatte einfach mehr Erfahrung bislang und wir können uns da super austauschen.
Also da hast du auf jeden Fall auch schon allein intern viele Austauschmöglichkeiten. Es gibt jetzt nicht bei dir den Bedarf nochmal irgendwie, was weiß ich, mit Kretsche, Mensch Kretsche, wie hast du das erlebt, deine ersten Jahre, was war für dich wichtig irgendwie solche, nur als Gedanke.
Natürlich, das machen wir hier und da schon, wenn wir uns sehen, aber wenn er mir dann einen Tipp gibt, bin ich da logischerweise auch dankbar. Aber auf der anderen Seite sind wir ja dann, wenn wir gegeneinander spielen, auch Konkurrenten.
Das darf man natürlich nicht vergessen an der Stelle. Was würdest du selbst sagen, ja, was du am meisten noch lernen musst in deiner neuen Rolle?
Ich glaube, dass es in der Herangehensweise, habe glaube ich schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was für ein Spieler brauchen, wie es so von der Zusammenstellung gut funktioniert und passt. Aber was jetzt dann im Umgang mit den Verhandlungen und mit den Beratern und so weiter betrifft, da bin ich natürlich neu, auch wenn ich das selbst von einer anderen Position lange Jahre mitgemacht habe. Aber da ist es für mich natürlich Neuland.
Gut, du kennst ja dann zumindest alle Verhandlungstricks von der anderen Seite aus. Ja? Und jetzt musst du halt Argumente einfallen lassen aus der neuen Position
Ja,
raus.
genau.
Bin sehr gespannt, was man da dann zu hören kriegt. Weißt du, was ich mir auch nicht so ganz einfach vorstelle? Wie machst du denn das jetzt mit den Leuten, mit denen du quasi als Spieler auf Augenhöhe bislang warst? Und du begegnest denen ja jetzt aus einer neuen, du bist derselbe Mensch, klar. Und
Ja.
es sind auch dieselben Menschen, aber es ist jetzt eine andere Rolle.
Ja, ist
Wartest
es.
du da, hast du da schon mal Gedanken drüber gemacht, worauf es da für dich ankommen wird? Weißt du, Beispiel. Johnny, Patrick Grötzky. Dein Leben lang hast du quasi mit dem
Ja.
gespielt. Jetzt bist du in Anführungszeichen plötzlich sein Chef.
Ja. Aber ich glaube, dass es da vor allem bei diesen Jungs darum geht, so offen wie möglich mit Situationen umzugehen und das auch so verständlich wie möglich zu verargumentieren, wenn es da vielleicht eine Meinungsverschiedenheit gibt oder eine andere Position gibt, dann glaube ich, dass ich da mit einer offenen, ehrlichen Art am weitesten komme und dass das vielleicht hier und da auch nicht einfach sein wird, aber dass das halt, so wie du es eben gesagt hast, offen und ehrlich verargumentiert wird und
Okay.
dann sollte es auch auf Verständnis treffen, meiner Meinung nach.
Da wirst du deine Erfahrungen machen.
Genau.
Mal schauen, was du in einem Jahr oder zwei dann zu berichten hast. Aber apropos Johnny, ich meine, Uwe, das ist so ein langer Wegbegleiter von dir. Freue mich sehr, dass er uns auch was geschickt hat.
Servus Uwe, Servus Götzi. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Podcast und zieht nochmal eine ganz große Schleife um Uwes fantastische Karriere. Uwe, du weißt, dass du immer eine große Inspiration für mich warst auf dem Spielfeld. Dass ich dich bewundert habe, dass ich einfach dankbar bin, so lange mit dir auf dem Spielfeld gestanden zu haben und so viele tolle Momente auf dem Spielfeld und vor allem auch neben dem Spielfeld erlebt zu haben. Ja, damit könnte ich jetzt noch ein bisschen weitermachen, aber ich glaube, die Leute interessieren so Geschichten, die noch nicht so bekannt sind. Und da fällt mir doch unsere Japan-Reise ein. Wir waren ja damals mit der Nationalmannschaft in Japan und wir beide sind dann noch eine Woche länger geblieben und haben da eine richtig geile Zeit gehabt. Wir haben uns auch auf tolle Hotels gefreut, die für uns damals gebucht wurden. Leider kam das irgendwie anders. Da hat sich bei uns kurzfristig jemand eingeschlichen in unserem Hotelzimmer. Vielleicht kannst du den Leuten die Geschichte, von damals erzählen. Das interessiert bestimmt ganz viele. Bis dahin, viel Spaß noch, macht's gut und bis bald. Ciao.
Also da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Also ihr wart damals, glaube ich, mit Dagur in Japan, oder?
Ne, Dago war schon bei den Japanern. Erstmal
Ah,
vielen
okay,
Dank,
genau.
für die tollen Worte von Johnny. Kommen schon wieder ein paar Tränen in die Augen. Und dann hat er ja noch die Kurve bekommen und ist abgebogen von der emotionalen Schiene weg. Dago war damals schon in Japan und wir sind im Jahr vor der 2018, im Jahr vor der Heim-WM, haben wir ein Trainingslager in Japan gemacht und haben zwei Testspiele gegen die Japaner gespielt. Ich glaube, es ist ein bisschen längere Geschichte. Die japanischen Präfekturen haben damals auch im Vorfeld der Olympischen Spiele extra Budget bekommen, um olympische Athleten einzuladen und so weiter. Und dann gab es eine Präfektur, die gab es zwei Präfekturen, die sich, glaube ich, darum beworben haben, dass die deutsche Handballnationalmannschaft kommt. Und irgendwie gab es, glaube ich, auch Kommunikationsprobleme und zwei Zusagen. Und dann sind wir mit der Nationalmannschaft in die eine Präfektur, waren dort eine Woche eingeladen. Und im Nachgang hatte ich dann eine Anfrage von einer anderen Präfektur, ob ich dort ein Handballcamp zu einem Handballcamp kommen kann. Und sie übernehmen die Kosten von allem, eine Woche noch Tokio, Hotel und alles drum und dran. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Wäre schon cooler, wenn Johnny auch mit dabei ist. Und dann sind wir zu zweit noch eine Woche länger geblieben. Und es war für uns alles klar. Und Olli Rogisch hat dann gesagt, er hängt auch noch was dran, aber er geht dann auf die, der ist ja hier mit Koi-Fischen und so
Koi-Karpfen.
unterwegs, und geht dann aber zur Koi-Farm. Ja, okay, alles klar. Und wir fliegen dann zu Hause zusammen zurück.
Ah, das ganz kurz, das muss man wissen. Olli hat eine bemerkenswerte Sammlung von diesen Koi-Karpfen. Ja,
Korrekt,
so.
korrekt. Und
Und
hat
die
da
kommen ja, glaube ich,
über einen Kumpel,
ursprünglich
über
aus
einen
Japan.
Kontakt, genau, die kommen aus Japan, und sein Kumpel, der das schon 20 Jahre lang macht, der hat da Kontakt zu einer Farm, und da ist der Olli dann hingefahren. Und dann sagt der Olli irgendwann, ja, nee, alles klar, er bleibt dann länger, er hat auch schon, ja, sagen wir, hast du Hotels oder hast du Zimmer? Nee, aber das mache ich alles noch. Das mache ich alles noch. Das machen die dann für mich. Und dann irgendwann am Ende des Trips mit der Nationalmannschaft sagt er: Ah ja, ich habe jetzt doch noch kein Hotel. Ich penne dann bei euch. Und dann war er. Und dann war er.
Hat er gesagt.
Genau. Und dann habe ich gesagt: Ja, Olli, die ganze Zeit sagst du, kriegst schon ein Hotel, aber alles gut. Wir haben dann gesagt: Ja, klar, komm halt mit. Und dann kam er irgendwann und hat dann 2 Nächte bei uns, wie man so schön sagt, im Gräbele übernachtet. In der Mitte vom Doppelbett, aber es war ein Riesenbett. Aber der Olli, wenn man ihn kennt, da ist ja in der Nase auch nicht mehr alles so ganz okay. Und der liegt dann daneben einem und.
Dieser Riesenkerl, ja. 1 Meter breit, 2 Meter groß. Was muss denn das für ein Gräbele
Irgendwann haben
gewesen
wir
sein, dass er
irgendwann.
da.
Es war ein Riesenbett, das stimmt.
Tatsächlich.
Es war wirklich
Man
ein
hört doch immer, dass
Riesenbett.
die japanischen
Ja,
Hotels immer so klein
aber in
werden.
dem Hotel, in dem wir waren, da war alles
Ja,
riesig.
Gott sei Dank.
Ja, das war ein schöner 5-Sterne-Bunker. Und irgendwann haben wir ihm dann aber das Kissen weggerissen und die Decke weggenommen, weil er halt die ganze Zeit so geschnarcht hat. Und dann bin ich irgendwann mal nachts um 3 aufgewacht und denke mir, wo ist der Olli? Und dann konnte er irgendwie nicht mehr pennen wegen der Zeitverschiebung und saß dann auf dem Klo. Da gibt es ja, die Toiletten sind ja besonders in Japan, mit der Arschdusche. Dann habe ich ihn da angetroffen, als er gerade nachts um 3 auf dem Klo saß. Ja, es war herrlich.
Ja, war er wach oder ist er
Ja,
dann
nein,
eingeschlafen?
der war wach, aber war alles gut. Nee, es war mega witzig. Es war ein überragender Trip. Auch für Johnny und mich. Also, Tokio ist schon auch eine wunderschöne Stadt. Was wir da alles erlebt haben, war echt cool.
Ja, und ey.
Und die Japaner sind ja mega gastfreundlich. Dann wurden wir da in Higashine, hieß es, von dem Bürgermeister und Rathaus empfangen. Da waren 200 Leute aus dem Rathaus rausgestanden und haben uns empfangen, und haben geklatscht, als wir da ankamen mit Plakaten von uns. Also wirklich unglaublicher Trip, unglaubliches Erlebnis.
Und natürlich ist hier, weil du jetzt gerade die Japan-Geschichte und erst die Eloge von Johnny hast ja angemerkt, hat dich sehr berührt, obwohl ich, weiß ich dachte mir, das hat der Johnny dem Uwe wahrscheinlich schon 800 Mal gesagt, aber es macht immer noch was mit dir, gell?
Ja, natürlich. Ja.
Ihr habt schon eine ganz besondere Verbindung.
Ja, wir sind, Johnny spielt sein ganzes Leben lang hier im Verein. Man kennt seine Wertigkeit für die Rhein-Neckar-Löwen. Wir waren einige Jahre auch Nachbarn, haben in Heidelberg, haben Johnny hat über mir gewohnt. Wir sind oftmals zusammen ins Training gefahren. Wir waren Zimmerpartner über lange Jahre, also ist schon eine sehr besondere Verbindung, und haben auch, glaube ich, immer ein besonderes Verständnis auf dem Handballfeld füreinander gehabt.
Und jetzt sollst du quasi mit Johnny eine Vertragsverhandlung führen. So, also grundsätzlich.
Ja.
Ich wünsche euch
Ich
einen ganz.
halte uns beide für erfahren genug und wissen,
Und
wie
empathisch auch von
empathisch
beiden Seiten
genug,
genug,
um gegenseitiges Verständnis für die jeweilige
dass ihr das
Situation
gut
zu haben.
hinkriegt. Das traue ich euch absolut zu.
Ja.
Ich wollte da überhaupt gar nichts konstruieren, sondern ich versuche, das ist einfach eine komplett
Natürlich, es ist auch
andere
eine besondere
Situation und Rolle.
Geschichte,
Ja?
und ich bin auch nicht naiv, um zu sagen, dass das gar nichts ausmacht. Natürlich habe ich mir da auch schon Gedanken gemacht, wie ich mit solchen Situationen umzugehen habe. Und da ist Johnny ja auch nicht der Einzige, bei dem das so ist. Das wird am Anfang nicht einfach sein, keine einfache Situation sein, aber nochmal. mit dem Gefühl, dass jemand offen und ehrlich mit einem umgeht, glaube ich, werde ich da auch auf Verständnis treffen.
Alter Falter, ich habe deine Zeit schon wieder in Anspruch genommen, hier 2 Stunden lang. Wir haben es fast geschafft, oder du, ich, für mich ist es ein Genuss. Ich hoffe, für dich ist auch kein Leiden.
Nein,
Ja.
ist es nicht.
Aber da ganz kurz noch zum Ende. Du warst ja auch umtriebig abseits des Handballs. Du hattest diese Sockenfirma mit Andi und noch einem Partner zusammen. Die habt ihr aber, glaube ich, längst verkauft,
Genau, die
oder?
haben wir vor einigen Jahren unsere oder 75% unserer Anteile verkauft, und da sind wir nicht mehr involviert. Dann gab es noch den
Den
Cornelienhof
Kon genau, das ist dein anderes Standbein.
mit einem Partner, ein
Hier in
Gastronomieprojekt hier
Mannheim.
in Mannheim.
Wunderschönes
Du warst ja
Bistro.
da bei der
Ja, es
Abschlussfeier.
war toll, echt.
Ja, ist aktuell jetzt nicht mehr à la carte geöffnet, sondern wird nur noch als Event-Location genutzt. Läuft so ganz gut. Müssen wir absehen, ob wir nochmal das normal im Tagesgeschäft öffnen, aber bislang läuft es so ganz gut, ja.
Und sonst noch irgendwie Gedanken über weitere Tätigkeiten, irgendein weiteres Business oder volle Konzentration auf die Löwen?
Ja, eigentlich volle Konzentration auf die Löwen,
Eigentlich, da ist Spielraum, Uwe, da ist Spielraum.
ja, aber ich habe auch noch ein Unternehmen oder bin noch an einem Unternehmen beteiligt, in einem Immobilienunternehmen mit einem Partner hier in Mannheim. Also es gibt noch ein paar Nebenspielfelder.
Was
Die
bedeutet
aber jetzt keine
Immobilienunternehmen?
großen,
Was?
nein, eigentlich eher so ein Punkt, wo wir der Partner von mir das schon langjährig macht und ich da bei ihm vor über 10 Jahren 2 Wohnungen gekauft haben und er da in der Zwischenzeit auch viel für Sportler gemacht hat, dass sie da eigentlich so für nach ihrer Karriere ein passives Einkommen haben. So ist es bei mir auch, ja.
Wie kommt man zum Spitznamen Lauser und wie viel Lauser steckt heute noch in dir?
Ja, der Lauser kam eigentlich über unseren ehemaligen Betreuer Conny Hoffmann, als ich mit 17, 18 kam und vielleicht hier und da mal den einen oder anderen Streich gespielt habe und das dann später auch noch ein bisschen länger so war. Das wurde logischerweise mit der Zeit weniger. Je reifer man wurde, in meiner Anfangszeit habe ich schon mal des Öfteren beim Buffet im Hotel die Salatsoße mit der Vanillesoße vertauscht,
Auch Heiner Brand ist
so dass
ja
der Heiner auch
in den
mal,
Genuss gekommen
dass der Heiner
die Geschichte.
sich das Joghurtdressing über seinen
Wunderbar,
Kaiserschmarrn.
lecker. Das mag der Heiner. Hat er mir oft erzählt. Ja, das liebt er. Seither ist das immer so. Ja. Und ist der Lauser noch da in dir?
Ab und an im privaten Umfeld.
Beruflich nicht.
Beruflich
Ist jetzt eine andere Rolle
viel
gefragt.
weniger, ja.
Ich danke tausendfach, lieber Uwe, für dieses Gespräch bis hierhin. Ganz kurze Pause und du kennst ja Hand aufs Herz. Die letzte Runde, die schnellen 7 Fragen, gleich nach einer kurzen Pause.
Ja.
So, da sind wir nochmal hier bei Hand aufs Herz. Dritter und letzter Teil, die 7 schnellen Fragen. Uwe, ready?
7 schnelle Fragen, let's go.
Hervorragend. Welches Spiel würdest du gerne nochmal spielen?
Champions League Finale 2017.
Das ist beantwortet. Wer war der unangenehmste Torwart in deiner Karriere, gegen den du gespielt hast?
Muss ich einen nennen?
Kannst auch mehrere nennen, aber.
In meinen jüngeren Jahren als Gegner sicherlich Titi Omeyer. Dann, ja, später hinten raus wahrscheinlich Niklas Landin.
Nicht die schlechtesten, die beiden, ne? Hast mit beiden zusammengespielt und
Ja,
unzählige Male gegen beide.
die hatten aber auch keinen Bock auf mich.
Da ist der Lauser. Wer war der beste Mitspieler?
Boah, come on.
Naja, das ist echt, das kann ich nicht machen. Also, während ich sage, weißt, mir ging es jetzt gar nicht, mir ging es ja, na, du hast recht. Pass auf. Wir machen es anders. Wer ist aus deiner Sicht die größte Handballlegende? Oder dein Lieblingshandballer all time?
Ja, ich habe es ja vorhin gesagt, es wird nie mehr einen Handballer geben, der so viele Titel gewinnt wie Nikola Karabatic. Vom Ästhetischen wahrscheinlich Mikkel und Andy.
Mikkel Hansen, Andy Schmid. Die beiden hätte ich gerne mal nebeneinander gesehen. Wobei, weiß ich, ob eine Mannschaft zwei solche Künstler verträgt.
Doch.
Doch, du hättest auch gerne mal gesehen.
Also als sportlicher Leiter hätte ich sie beide
Ich
verpflichtet.
habe eine Idee. Beide zum
Genau, gute
Abschied.
Idee.
Ja, sehr gut, gefällt mir hervorragend. So, wenn Geld keine Rolle spielt, welchen Spieler holt der sportliche Leiter Uwe Gensheimer zu den Rhein-Neckar-Löwen? Heute. Also die Spieler, die es gibt. Jetzt.
Soll ich jetzt ein Team aufstellen
Nee,
oder
nee, nee.
einen Spieler holen?
Das Start-7-Team kommt noch.
Ja,
Nerven bewahren.
okay. Sargosen.
Okay.
Ist jetzt ein bisschen aus dem Blickfeld, dadurch, dass er in
Dein
Norwegen,
Colding.
dadurch, dass er in
Was habe ich
Kolding,
gesagt? Entschuldige bitte.
Kolstad.
Kolstad natürlich.
Aber oder. Ja, lass ich jetzt einfach mal so stehen.
Kann man ja machen.
Ja.
Ja. Für welche andere Sportart willst du dir ab sofort mehr Zeit nehmen? Nach dem Handball?
Golf.
Nach dem Handball
Golf.
ist vor dem Golf.
Aber jetzt muss ich mal schauen. Padel Tennis ist ja auch
Okay.
gerade hoch im Kurs. Da muss ich mal schauen, wie das mein Knie mitmacht.
Da drücke ich dir die Daumen. So, Start 7. Hau
Ja.
raus, Uwe. Ja? Unser
Ja.
Managerspiel.
Dann nehme ich jetzt Emil
Erste 7.
Jakobsen auf Linksaußen.
Flensburg.
Ja. Halb links, Rückraum links. War jetzt brutal am Sonntag, wie Erik Johansen wieder geballert
Kommt
hat.
sehr weh.
Hatte jetzt, glaube ich, aus THW-Sicht noch nicht so die Konstanz im letzten Jahr, aber halte ich für eine Riesenwaffe auf Rückraum links. Dann gehe ich auf die Mitte weiter mit Gisli.
Christiansson.
Ja. Halb rechts. Okay. Gitzel.
Okay, wieso okay?
Ja.
Weil ihn alle nehmen. Ja,
Ja.
ist ja auch
Was
nicht so
soll man
schlecht.
machen? Ist halt auch zu Recht der Welthandballer aktuell. Dann rechts außen nehme ich jetzt den Krötzky, Patrick. In seiner Topform, die er Anfang der Runde hatte, war er für mich der beste Rechtsaußen. Danach kam leider die Problematik mit dem Fuß. Kreis nehme ich unseren Nationalmannschaftskapitän Johannes Goller. Auch mit der Doppelrolle im Deckungszentrum und vorne eine Riesenwaffe. Und im Tor bleibe ich bei unserem David Späth.
Also, ich habe das Gefühl, mit der Truppe könnte man was anfangen. Das, also wenn das sozusagen die erste Note war des sportlichen Leiters und Kaderplaners Uwe Gensheimer, dann können wir uns auf was gefasst machen bei den Rhein-Neckar-Löwen. Über Finanzen haben wir heute nicht gesprochen.
Nee.
Zum Abschluss, Uwe, du kennst die gute alte Sitte. Wen sollten wir unbedingt mal einladen zur Hand aufs Herz?
Da habe ich schon seit langen Monaten und mehreren Folgen einen ganz großen Favoriten, der zum Glück noch nicht genannt wurde, und das ist Kim Ekdal Duryea. Ein ganz besonderer Mensch,
Mit dem du lange hier
mit dem
zusammengespielt
ich
hast bei den
lange hier
Rhein-Neckar.
gespielt
Wo ist er
habe.
denn im Moment? Der ist ja immer irgendwo auf der Welt
Im Moment
unterwegs.
tingelt er in Hongkong herum.
War er hier zu deinem
Und war
Abschied?
hier bei meinem Abschiedsspiel, ja. War hier und ist ein ganz besonderer Charakterkopf,
Sensationell.
der, glaube ich, extrem viel zu erzählen hat und eine besondere Geschichte auch hinter sich hat und aus einer ganz anderen Perspektive das auch wiedergeben kann, warum er damals dann sich vom Handball eine Zeit lang verabschiedet hat und dann doch wieder Lust daran gefunden hat, nochmal zu spielen. Und ja.
Das ist eine überragende Idee und du hast vollkommen recht. Ich glaube, er hat tatsächlich noch kein anderer genannt,
Ja.
aber kaum einer kennt ihn so gut wie du. Aber das super spannender Typ, ganz sicher einer out of the box.
Ja.
Super Idee, vielen Dank. Uwe, ich danke herzlichst. Ja. Und ich glaube, da spreche ich für viele. Alles, alles Gute. Also erst nochmal, Respekt für deine aktive Karriere. Alles ist gesagt.
Vielen Dank.
Sensationell. Es war ein Riesenvergnügen, dir zugucken zu dürfen, deine Spiele kommentieren zu dürfen für meinen Fall. Und jetzt einfach nur alles Gute für die Zukunft. Ja.
Danke dir.
Sei gesund, werd gesund, bleib gesund und ja, du wirst die richtigen Entscheidungen dann hoffentlich treffen. Und jetzt erstmal einen schönen Sommer. Vielen Dank, Uwe, für
Dankeschön,
die
dir zu.
Zeit. Ja. Das war's auch mit Hand aufs Herz für diese Saison. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Allen einen schönen Sommer. Und dann hören wir uns dann hoffentlich wieder in alter Frische. Ja. Supercup Ende August, Anfang September geht die Saison los. Dann melden wir uns auch wieder. Bis dahin. Gute Zeit. Ciao.